BTO beginnt sofort, zuerst Kurzwerbung. Werte schaffen und die Zukunft gestalten. Das ist ein wichtiges Ziel für uns alle. Schließlich verfolgen wir alle ganz persönliche Ziele für uns selbst und für diejenigen, die uns am Herzen liegen. Doch dafür brauchen wir eine solide Grundlage. Mit Seed-In schaffen wir diese Grundlage. Seed-In ist eine digitale Vermögensverwaltung, die eine Geldanlage extrem einfach und komfortabel gestaltet. Die Besonderheit: Sie erhalten bei Seed-In eine individuelle Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner, die Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche fest zur Seite stehen. Mit Seed-In können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für Seed-In. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter Seed-In, Z-E-E-D.in, finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Geldanlage einfach online von zu Hause, 24/7 und mit einem Team von Investmentexperten, das persönlich für Sie da ist. Mit Seed-In verbinden wir moderne Anlagelösungen mit dem Know-how von Hauck Aufhäuser Lampe. Digital, persönlich, ganzheitlich. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
Im Namen des Volkes. Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit einer richtungsweisenden Entscheidung den milliardenschweren Haushaltstricks unserer Politiker einen Riegel vorgeschoben.
Sind mit Artikel 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 sowie Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und nichtig.
Das ist natürlich mein erstes Thema in diesem Podcast. Und danach kommen wir dann zu unserem eigentlichen heutigen Schwerpunktthema.
A trial pitting the US government against tech giant Google began today. The DOJ in 14 states accused the company of illegally monopolizing web searching.
Breaking news this hour, the Federal Trade Commission and 17 states are accusing Amazon of anti-competitive behavior.
Yeah, this highly anticipated lawsuit claims the retail giant has an illegal monopoly over online retail.
So at the FTC, we look very carefully at specific business practices. Are there business practices that are unfair methods of competition?
Wettbewerb ist wichtig, das wissen wir alle. Aber Kapitalisten mögen eigentlich keinen Wettbewerb. Denn in Monopolen oder funktionierenden Oligopolen kann man es sich so richtig schön gemütlich machen und überdurchschnittlich hohe Gewinne einfahren, ohne sich besonders viel Mühe geben zu müssen. Aber es soll ja auch angeblich gute Monopole geben. So zumindest Peter Thiel, der Gründer von PayPal und einer der ersten Investoren bei Facebook. Er hat gesagt, Wettbewerb sei nur etwas für Loser. Und er propagiert quasi das gute Monopol.
What I think everybody who is a founder or entrepreneur should aim to do is build a monopoly. Competition is for losers.
Gibt es das gute Monopol? Sind Amazon, Facebook, Google, sind diese Unternehmen gute Monopole? Oder hat die US-Wettbewerbsbehörde recht, wenn sie jetzt gegen diese Unternehmen vorgeht und sagt, sie würden den Wettbewerb übermäßig einschränken? Dieser Frage gehen wir heute schwerpunktmäßig nach. Und im Gespräch dazu haben wir jemanden, der es wirklich wissen muss. Ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Monopolkommission. Ich finde, ein spannender Themenreigen. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Kurz meine Gedanken zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche. In der letzten Folge dieses Podcasts haben wir ausführlich über die Planwirtschaft gesprochen. Aber einen Punkt haben wir dabei vergessen anzusprechen bzw. nur am Rande erwähnt. Nämlich die Möglichkeit, selbst ein ineffizientes System wie eine Planwirtschaft durch die Zuführung von Mitteln von außen am Laufen zu halten. In der DDR waren es die Transfers und die Kredite aus dem Westen. Wir haben beispielsweise damals aus der Bundesrepublik heraus den Bau der DDR-Autobahn finanziert. Auch heute hat natürlich die Politik ein großes Interesse daran, die wahren Kosten der planwirtschaftlichen Steuerung zu verschleiern. Denn diese Steuerung ist sehr teuer. Ich erinnere daran, dass das Bundeswirtschaftsministerium durch sogenannte Differenzverträge den Unternehmen Gewinne garantieren möchte, wenn sie besonders unwirtschaftliche Dinge tun im Interesse des Klimaschutzes. Diese Differenzverträge sind übrigens keine neue Erfindung von Herrn Habeck, sondern wurden bereits im Ersten und im Zweiten Weltkrieg bei ähnlichen Situationen, bei ähnlichen Anforderungen des Staates verwendet. Und natürlich drittens dürfen wir die Zahlungen an die Bürger nicht vergessen. Auch diese sind Subventionen, die dazu dienen, die wahren Kosten der planwirtschaftlichen Eingriffe in unser marktwirtschaftliches System zu verschleiern. Kurz gesagt, mit Geld, mit viel Geld, lassen sich viele Probleme verstecken. Damals in der DDR und heute in der Bundesrepublik. Problem in der ganzen Sache? In dieser Woche hat das Bundesverfassungsgericht den Geldfluss zumindest teilweise gestoppt.
Die Unvereinbarkeit des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 mit den genannten verfassungsrechtlichen Bestimmungen führt zur Nichtigkeit des Gesetzes. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro. Soweit bereits eingegangene Verpflichtungen aufgrund des um 60 Milliarden Euro verringerten Umfangs des Fonds absehbar nicht mehr bedient werden können, muss dies durch den Haushaltsgesetzgeber anderweitig kompensiert werden.
Natürlich haben die Vertreter der Bundesregierung sofort beteuert, dass das alles gar kein Problem sei.
Für uns ist ganz klar, dass das jetzt eine Sache ist, die wir auch gerne mit dem Parlament erörtern. Und deshalb freue ich mich, dass nun genau heute die Befragung des Kanzlers im Bundestag gleich beginnt.
Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil. Es schafft Klarheit zur Schuldenbremse.
Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der neue Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird. Vielen Dank.
Doch natürlich ist es ein Problem. Ab sofort fehlt das Geld, mit dem man die Folgen der planwirtschaftlichen Steuerung verschleiern konnte. Beziehungsweise es steht weniger großzügig zur Verfügung. Was ist nun von dem Urteil zu halten und welche Schlussfolgerungen soll die Politik daraus ziehen? Zum einen muss ich gestehen, ich selbst war überrascht, dass das Bundesverfassungsgericht so geurteilt hat. Warum? Nicht, weil ich inhaltlich denke, dass das Gericht irrt. Nein, im Gegenteil, das Gericht hat richtig geurteilt. Sondern ich habe mich erinnert an das am Ende letzten Jahres ergangene Urteil zum Thema Wiederaufbaufonds der EU. Damals hat das Bundesverfassungsgericht nämlich meiner Meinung nach alles getan, um die Realität zu leugnen. Das heißt, so zu tun, als wäre es keine Schuldenunion. Ich erinnere dazu an die Folge 172, die falsche Instanz, die immer noch sehr hörenswert ist. Hier beim Thema der Nachtragshaushalte und der Schattenhaushalte war die Lage nun offensichtlich so eindeutig, dass dem Bundesverfassungsgericht gar keine andere Wahl blieb, als so zu urteilen. Denn auch ohne Schuldenbremse wäre das zweite Nachtragshaushaltsgesetz, um das es hier ging, nichtig gewesen. Die Gründe sind klar. Zum einen müssen Notlagenkredite natürlich zur Bewältigung der akuten Notlage dienen. Was hier gemacht wurde, war was anderes. Hier wurden Corona-Gelder plötzlich umgewidmet in das Thema Klima. Zum anderen gibt es ein Jährlichkeitsprinzip. Man kann also nicht hingehen und kann plötzlich sagen, ich nehme das Geld jetzt quasi in andere Jahre hinüber, wenn es in diesem Jahr nicht aufgebraucht wurde. Und ein Nachtragshaushalt hat eine Steuerungsfunktion. Und deshalb kann man nicht, nachdem das Jahr bereits abgelaufen ist, für dieses Jahr noch einen Nachtrag beschließen. Könnte man das tun, könnte man sich ja beliebig oft Geld leihen in der Vergangenheit und in Zukunft ausgeben. Nach dem Motto, Wir sagen jetzt, oh, die Corona-Krise war 2020 so schlimm, wir leihen uns dafür nochmal ein paar hundert Milliarden und die geben wir heute aus. Nein, das geht selbst in Deutschland nicht. Deshalb ist es auch so verwunderlich, dass die Bundesregierung diesen Weg gegangen ist. Denn all diese Aspekte waren schon vor diesem Buchungstrick bekannt. Es wurde also wissentlich gegen Recht verstoßen und deshalb ist es richtig, dass das Bundesverfassungsgericht hier einen Riegel vorgeschoben hat. Ich denke persönlich, alle Schattenhaushalte umgehen das Grundgesetz und sie sind darüber hinaus auch so sehr bedenklich, denn sie erhöhen die ohnehin schon große Intransparenz der öffentlichen Haushalte zusätzlich. Was folgt daraus? Aus meiner Sicht folgendes. Zum einen wäre es richtig, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und zu einer ordentlichen doppelten Buchführung auch im Staat überzugehen. Also statt immer nur auf Einnahmen und Ausgaben zu schauen, sollte man auf das Vermögen und auf die Schulden blicken, inklusive der verdeckten Verbindlichkeiten. Ich denke an die Pensionen beispielsweise für das immer größer werdende Beamtenheer. Würde man das machen, so würde man sehen, dass beispielsweise einige Gesetze, Stichwort Grundrente, nicht Erlass zu erstellen von ein paar Milliarden, sondern eben von ein paar hundert Milliarden, weil sie eben in Gesetz gegossen, quasi auf Ewigkeit anfallen werden. Übrigens, das deutsche Bundesfinanzministerium sperrt sich gegen entsprechende Initiativen auf europäischer Ebene zur doppelten Buchführung auch für Staaten überzugehen. Der zweite Aspekt, der mir angesichts des Urteils einfällt, ist folgender. Wir wissen, die Kosten für die Klimapolitik wurden bis jetzt bewusst verschleiert. Nun wären sie transparent. Entweder machen wir höhere offizielle Schulden und wir sofort das Problem kommen der Schuldenbremse, oder aber es kommt zu einem weiteren Anstieg bei Steuern und Abgaben. Übrigens, jene, die jetzt sagen, wir müssen endlich sogenannte klimaschädliche Subventionen abbauen, dem muss man sagen, letztlich ist auch das nichts anderes als eine Steuererhöhung. Persönlich sehe ich übrigens eine Inkonsistenz in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Wie wir wissen, hat es vor einigen Jahren im Rahmen des Klimaurteils ein sogenanntes Klimabudget definiert, an dem wir uns bezüglich des CO2-Ausstoßes orientieren sollen. Ich finde, wer so eine Grenze aufstellt bezüglich des CO2-Ausstoßes, der muss auch die Möglichkeit offen lassen, über Schulden die Reduktion des CO2s zu finanzieren. Denn sonst müssten wir alleine Investitionen tätigen, von denen Generationen profitieren. Was sollte jetzt passieren? Die richtige Folge des Urteils sollte sein, die gesamte Klimapolitik, wie wir sie in Deutschland betreiben, auf den Prüfstand zu stellen. Knappe Gelder können ihr helfen. Knappe Gelder könnten das befeuern, was wir ohnehin brauchen, nämlich, dass wir über Effizienz und Effektivität von Maßnahmen im Klimaschutz nachdenken und uns an denen orientieren. Denn man sollte kein Geld ausgeben für Dinge, die nichts mit dem Thema Klima zu tun haben. Ich denke mal an die Subventionen für Intel, die auch aus diesem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten. Und wir sollten kein Geld ausgeben für Dinge, die wenig bringen. Mein Lieblingsbeispiel bleibt das Lastenfahrrad in Berlin für 50.000 Euro pro eingesparter Tonne CO2. Aber auch im Bereich der Gebäude erinnere ich daran, dass es viele einfachere Maßnahmen gibt, die viel bringen, aber längst nicht so viel kosten. Auch hier gilt die berühmte 80-20-Regel. 80% des Effekts erreicht man mit 20% der Kosten. Ich hatte dazu übrigens ein sehr interessantes Gespräch mit Burkhard Drescher in der Folge 89 mit dem Titel »Der Unterschied zwischen Tatsachen und Sprechblasen«. All jene von Ihnen, die sich gerne nochmal mit den Möglichkeiten für wirklich effizienten und effektiven Klimaschutz beschäftigen wollen, lege ich diese Folge sehr ans Herz. Und letztlich müssen wir die Maßnahmen natürlich so gestalten, dass sie möglichst effizient wirken. Ich denke an große Hebel, zum Beispiel Kraftwerke oder eben auch an die Standardisierung von Maßnahmen der Sanierung von Gebäuden. Wir müssen einfach ganz anders an das Thema rangehen. Auch bei der Klimapolitik gibt es Trade-offs. Wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen, wir können nicht alles machen. Wir müssen deshalb die Trade-offs wahrnehmen innerhalb der klimapolitischen Maßnahmen, aber auch im Vergleich zu anderen Themen, die bei uns auf dem Tisch sind. Ich denke an Bildung, an Migration, an Verteidigung. Hierin liegt meines Erachtens die große Chance für deutsche Politik, für einen Neubeginn. Und diesen sollte sie nutzen. Für einen Neustart bei der Klimapolitik, für ein neues Nachdenken, wie diese Klimapolitik finanziert werden sollte. Ich bin da, das wissen meine treuen Hörer, überhaupt nicht gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse, weil das Sparen im Rahmen des Euros ohnehin sinnlos ist. Aber ich denke, wir brauchen einen transparenten, einen rechtlich korrekten Weg, dies zu tun, also mehr Verschuldung zu bekommen. Aber dieser muss zwangsläufig verbunden sein mit einem Neustart der Klimapolitik, damit wir das Geld nicht wie bisher verschwenden. Also, verpflichtend eine Verbindung herstellen zwischen einem Neustart der Klimapolitik, die sich an Effizienz und Effektivität orientiert, und der Aufweichung der Schuldenbremse. Und das Ganze sollte einhergehen mit verpflichtenden Kosten-, Nutzen- und Effizienzanalysen zu jeder einzelnen Gesetzesmaßnahme. Also bevor ein Gesetz verabschiedet wird, sollte eine externe Instanz, zum Beispiel der Bundesrechnungshof, analysieren, was es bringt, was es kostet und ob es bessere Möglichkeiten gäbe, das gleiche Ziel zu erreichen. Und dies, wie gesagt, sollte vor der Verabschiedung des Gesetzes erfolgen, um auf diese Art und Weise die Qualität der Gesetze zu steigern. Das Ganze dann gegossen in einen integrierten, umfassenden Klimaschutzplan, der nicht mit dem Ziel beginnt, sondern mit den Maßnahmen nach CO2-Wirkung. Man sollte das machen, was am meisten bringt und am wenigsten kostet. Und die Finanzierung kann über Schulden erfolgen, aber ich denke, auch zwei andere Ideen, die ich immer wieder im Podcast diskutiert habe, könnten helfen, das Finanzierungsproblem zu lösen. Zum einen finde ich, spätestens jetzt gehören die Tage-2-Forderungen auf den Tisch. Hier sollte noch einmal gründlich geprüft werden, ob und wie wir diese mobilisieren können. Ich hatte dazu einen Podcast mit Dr. Hans Albrecht, auch den empfehle ich gerne interessierten Hörern an dieser Stelle nochmal. Damit im Zusammenhang oder auch unabhängig könnte man darüber nachdenken, einen europäischen Schuldenfonds aufzulegen. Also statt immer mehr in eine Transferunion zu rutschen, sollten wir sagen, wir machen einen Schuldentilgungsfonds für die Altschulden, an dem auch Deutschland teilnimmt, weil dann hätten wir in Deutschland faktisch einen schuldenfreien Staat und könnten das dann gegebene Verschuldungspotenzial dazu nutzen, in unser Land zu investieren und alles das zu machen, was nötig ist, inklusive der Maßnahmen im Klimaschutz. Ich muss gestehen, meine Hoffnung ist gering, dass die Politik diese, wie ich finde, richtigen und wichtigen Schlussfolgerungen aus dem Urteil zieht. Eine Chance wäre es zumindest.
A landmark lawsuit against America's largest e-commerce company, Amazon. The suit accuses Amazon of having a monopoly over much of the online retail environment and using its market size and power to manipulate third-party sellers and raise prices for consumers.
People are paying higher prices, right? Consumers are paying more than they otherwise would. Small businesses are having to pay a 50% Amazon tax right now. And so ultimately, the complaint is seeking to restore the lost promise of competition. Greater competition will mean lower prices, better quality, better selection, and greater innovation. And that's ultimately what this case is about.
Am 26. September dieses Jahres hat die Federal Trade Commission Amazon verklagt. Die Begründung, das Online-Einzelhandels- und Technologieunternehmen sei ein Monopolist und würde mit einer Reihe ineinandergreifender, wettbewerbswidriger und unfairer Strategien seine Monopolmacht illegal aufrechterhalten und ausbauen. Die Federal Trade Commission, kurz FTC, beklagt beispielsweise, dass Amazon Verkäufer auf der eigenen Plattform davon abhält, die Preise zu senken, indem es zum einen hohe Gebühren nimmt und zum anderen vorschreibt, dass die Verkäufer die Ware im Internet auf keiner anderen Seite günstiger anbieten können und dürfen als bei Amazon. Das heißt, am Ende zahlen alle Kunden überhöhte Preise und vor allem wird es sehr schwer, ein neues Geschäft aufzubauen, da man letztlich mit Amazon nicht konkurrieren kann und Amazon selber, wenn man etwas im Internet verkaufen möchte, eine so beherrschende Plattform ist. In der Beschwerde, die die FTC vorbringt, wird erklärt, dass Amazon gegen das Gesetz verstößt, nicht weil Amazon so groß ist, sondern weil es ein ausschließendes Verhalten an den Tag legt. Ein Verhalten, welches verhindert, dass bestehende Wettbewerber wachsen können und neue Wettbewerber entstehen. So zumindest die FTC. In der Presseerklärung der FTC kann man Folgendes lesen.
Unsere Beschwerde legt dar, wie Amazon eine Reihe von Straf- und Zwangstaktiken eingesetzt hat, um seine Monopole rechtswidrig aufrechtzuerhalten, sagte FTC-Vorsitzende Lina M. Khan. In der Beschwerde werden detaillierte Vorwürfe dargelegt, in denen darauf hingewiesen wird, dass Amazon nun seine Monopolmacht ausnutzt, um sich zu bereichern, während es gleichzeitig die Preise erhöht und den Service für die Millionen amerikanischer Familien, die auf seiner Plattform einkaufen, und die hunderttausende Unternehmen, die sich auf Amazon verlassen, verschlechtert. Ziel der heutigen Klage ist es, Amazon für diese monopolistischen Praktiken zur Rechenschaft zu ziehen und das verlorene Versprechen eines freien und fairen Wettbewerbs wiederherzustellen. Amazon ist ein Monopolist, der seine Macht nutzt, um die Preise für amerikanische Käufer zu erhöhen und von hunderttausenden Online-Verkäufern horrende Gebühren zu verlangen. Selten in der Geschichte des US-amerikanischen Kartellrechts hatte ein Fall das Potenzial, so viel Gutes für so viele Menschen zu bewirken.
Lina Khan, die FTC-Vorsitzende, erlangte Berühmtheit durch einen Artikel, den sie während ihres Studiums an der Yale Law School schrieb. Titel: Amazons Antitrust-Paradoxon. In dem Papier stellte Khan die vorherrschende Schule der US-amerikanischen Kartellrechtsprechung in Frage. Was ist denn die jetzige Schule? Nun, die Schule wurde in den 1970er Jahren geprägt von der sogenannten Chicago School, also aus der eher liberalen Schiene der Wirtschaftswissenschaften. Und dort geht es fast vollständig um den Verbraucherschutz. Die Logik ist einfach. Solange die Preise niedrig sind und die Produkte verfügbar, so lange ist die Wettbewerbsstruktur in einer Branche kein Problem. Fusionen, also Zusammenschlüsse von Unternehmen, die Industrien vertikal integriert haben, also vom Zulieferer über den Hersteller bis zum Handel, die galten früher als Bedrohung, weil es den Unternehmen ermöglichte, ihre Dominanz von einem Sektor in einen anderen zu exportieren. Die Chicago School sieht das anders. Sie sagt, vertikale Fusionen steigern die Effizienz und senken damit die Preise. Und diese Preise wären deshalb im Interesse der Konsumenten, weil sie weniger zahlen müssen, als gäbe es diese Struktur nicht. Khan hingegen argumentierte anders. Sie sagte, dass die Chicagoer Denkweise an den neuartigen Unternehmen gescheitert ist. Konkret ging es ihr um Plattformunternehmen wie Amazon und Uber. So Plattformunternehmen letztlich Unternehmen, die davon profitieren, dass sie möglichst viele Menschen auf einer Plattform vereinen.
When these platforms and these services first entered the market in the early 2000s, there was a sense that these markets are moving so quickly, they're so dynamic, the government just needs to get out of the way, and that'll be really what delivers the best outcomes for people. I think what we've learned in hindsight is that in many ways, these digital markets have properties that can lead to monopolization and to concentration much earlier. And so if anything, government needs to be more vigilant, not less, to make sure that we're able to intervene early and prevent monopolization or predatory or exploitative business models from taking hold.
Diese Firmen haben, so Khan, gezeigt, dass die Preisgestaltung zu Selbstkosten oder gar darunter eine nachhaltige Möglichkeit ist, Marktanteile zu gewinnen. Das ist ja so. Unternehmen dieser Form, beispielsweise Uber, haben über lange Zeit hinweg kein Geld verdient. Darüber hinaus stellen diese Plattformen eine grundlegende digitale Infrastruktur bereit, die auch die Wettbewerber nutzen müssen, oder auch nahe Mitbewerber, wenn sie wachsen wollen. Und das können diese Plattformen nutzen als Druckmittel, um den Wettbewerb zu unterdrücken. Und sie meint darauf basierend, dass wenn die Kartellbehörden erst abwarten, bis es zu Preismanipulationen kommt, bis es zur Ausnutzung von Marktmacht kommt, dann sei es zu spät. So zumindest Kahn in dem bereits zitierten Papier.
Wenn man sich in erster Linie auf Preis und Produktion konzentriert, wie es die Chicagoer Schule tut, untergräbt dies eine wirksame Durchsetzung des Kartellrechts, indem das Eingreifen verzögert wird, bis Marktmacht aktiv ausgeübt wird. So wird weitgehend ignoriert, wie diese Marktmacht erworben wird. Diese Missachtung der Marktstruktur und des Wettbewerbsprozesses, die zur Marktmacht führen, beschränkt den Eingriff auf den Zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen bereits eine ausreichende Marktmacht erlangt hat, um den Wettbewerb zu verzerren.
Lina Kahn meint also, dass Plattformunternehmen im Laufe der Zeit so dominant werden, dass sie die Preise erhöhen können oder die Kundenwünsche eben nicht voll erfüllen. Sie argumentierte, dass die Kapitalgeber dieser Firmen durchaus bereit seien, jahrelang niedrige Gewinne der Unternehmen zu tolerieren oder gar Verluste hinzunehmen. Und dies tun sie in Erwartung zukünftiger Monopolgewinne.
Man könnte dieses Phänomen der Investitionen in anhaltend unrentable Plattformunternehmen als irrationalen Anlegerüberschwang abtun. Aber man kann es auch anders interpretieren. Der Grund, warum Anleger Amazon und Uber so hoch bewerten, liegt darin, dass sie glauben, dass diese Plattformen letztendlich enorme Renditen erwirtschaften werden. Wie ein Risikokapitalgeber kürzlich bemerkte, ich sehe derzeit kein saubereres Monopol, das man auf den öffentlichen Märkten kaufen kann. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass diese Plattformunternehmen kontinuierlich hohe Verluste erleiden und dennoch starke Investorenunterstützung genießen, deutet darauf hin, dass die Märkte damit rechnen, dass Amazon und Uber diese Verluste wieder wettmachen. Während Investoren das Bestreben von Online-Plattformen im Wettlauf um die Gewinnung von Nutzern, Geld zu verschwenden, eindeutig befürwortet und finanziert haben, erkennt die Kartelldoktrin diese Strategie nicht an.
Die in Kahns Papier dargelegte Strategie wird nun in der Klage der FTC konkretisiert. So behauptet die FTC, dass Amazon im Laufe der Zeit seine Dienstleistung verschlechtert hat, dass die Gebühren für Drittanbieter zu deutlich erhöht wurden und dass die Signal-Service-Qualität, die normalerweise Platz für einen Konkurrenten schaffen würde, nicht Platz für Konkurrenten schafft, einfach deshalb, weil diese Drittanbieter auf der Amazon-Plattform bestraft werden. In der Folge sind die Amazon-Preise, zu denen auch die Gebühren gehören, die Amazon von seinen Partnern erhebt, letztlich die Preisuntergrenze für den gesamten Markt. Also einfach gesagt, was man bei Amazon kauft, findet man woanders nicht billiger, weil Amazon über seine Verhaltensweise verhindert, dass es im Internet einen günstigeren Anbieter gibt als Amazon. Darüber hinaus, so die FTC, muss jeder Verkäufer, der in das Prime-Rabattprogramm aufgenommen werden möchte, den Logistikdienst von Amazon für die Lieferung nutzen. Das ist wiederum auch ein Programm, um Wettbewerb für Amazon zu behindern. Alles in allem, muss ich zugeben, klingt das wirklich nicht so richtig wettbewerbsfreundlich. Doch es ist nicht nur Amazon, welches in der Kritik steht. So gab es im Handelsblatt im Oktober 2022 eine längere Geschichte zu dem Thema, in der man unter anderem das hier lesen konnte.
Jürgen Kühling, Chef der Deutschen Monopolkommission, hält die US-Internetgrößen inzwischen für Monopole, vor denen uns unsere Großeltern immer gewarnt haben. Big Tech ist ein systemisches Risiko. Wer immer den Big Five gefährlich oder auch nur nützlich erschien, wurde aufgekauft. In den letzten 10 Jahren haben sie insgesamt rund 1000 Unternehmen akquiriert. Google und Co. sind riesige Firmenfriedhöfe. Von den meisten Neuerwerbungen hat man nie wieder gehört. Den Käufer interessierte nur das Know-how. Apple-Chef Tim Cook machte einmal öffentlich, dass er alle 2 bis 3 Wochen eine kleine Firma kauft, mit dem einzigen Zweck, so das eigene iPhone zu verbessern. Bei Amazon verschwand die akquirierte Online-Handelsfirma Quidsi. Sie war zuvor mit dem Verkauf von Windeln, Seife und Kosmetikprodukten stark gewachsen. Um deren weiteren Aufstieg zu verhindern, hatte Amazon-Chef Jeff Bezos einfach die eigenen Preise für Windeln und Babyprodukte um 30% gesenkt sowie einen eigenen Service gestartet. Das hatte Quidsi 2015 zum Deal mit Amazon genötigt. 2 Jahre später war man weg vom Fenster. Instagram und WhatsApp wiederum gibt es als eigene Marken noch. Für viel Geld aber sind sie in den Meta-Konzern eingemeindet worden. Datenaustausch inklusive. Solche Killer-Acquisitions neutralisieren mögliche Konkurrenten. Es gilt das Motto des Raubtierkapitalismus: Buy to destroy. Die Erlaubnis für Zuckerberg, die aussichtsreichen Startups WhatsApp und Instagram zu kaufen, habe zum Kippen der Märkte beigetragen, befindet Kartellamtspräsident Andreas Mund. Bei der Regulierung der großen Plattformen haben wir zu lange gebraucht, bis wir in die Gänge gekommen sind.
Wie erheblich die Folgen dieser Marktkonzentration sein können, zeigen auch die Berechnungen von Joachim Clement in seinem Newsletter Clement on Investing, die ich an dieser Stelle erneut sehr gerne empfehle. Einfach googeln. Wobei, damit sind wir schon wieder bei Monopolisten, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also, Joachim Clement rechnet Folgendes vor.
Im Jahr 2019 lagen die Gewinne von Facebook, Apple, Amazon und Alphabet bei jeweils etwa 0,05% bis 0,25% des BIP. Die kombinierten Gewinne dieser 4 Unternehmen machten 0,56% des US-BIP aus. In 10 Jahren würden die jährlichen Gewinne dieser 4 Technologiegiganten bei den derzeit erwarteten Wachstumraten zusammen etwa 2,5% des US-BIP ausmachen. Wenn wir zulassen, dass diese Unternehmen diese Größe erreichen, können sie die US-Regierung und die Fed erpressen, ihnen jede Art von Unterstützung zukommen zu lassen. Sie werden nicht nur zu groß, um zu scheitern, sondern auch zu groß, um Geld zu verlieren. Als Standard Oil aufgelöst wurde, betrug sein Gewinn im Verhältnis zum US-BIP damals lediglich 0,01%. Heute machen die 4 Technologieriesen bereits Gewinne, die 10 bis 20 Mal so hoch sind wie die Gewinne von Standard Oil und kontrollieren die globalen Werbe- und Internetsuchmärkte. Im Wesentlichen sind sie Datenmonopolisten. Dass diese Unternehmen ihre Aktivitäten einschränken müssen und kartellrechtlichen Maßnahmen unterliegen, ist meines Erachtens keine Frage des Ob, sondern des Wann.
Hier kann man Joachim Clement nur zustimmen und scheinbar ist der Punkt des Wanns gerade gekommen. Es gibt auch weitere Quellen und Beispiele, die dafür sprechen, dass wir wieder mehr Wettbewerb brauchen. So schrieb der britische Economist im Juli Folgendes.
Grundsätzlich ist der Eifer der Justiz gegen die Großunternehmen willkommen, denn ein intensiver Wettbewerb ist in jeder freien Marktwirtschaft unerlässlich. Nach den 1980er Jahren bremste die Rücksichtnahme auf die Wirtschaft die Aufsichtsbehörden und Gerichte in Amerika. Von den 1990er bis 2010er Jahren sank die durchschnittliche Zahl der jährlich vom Justizministerium untersuchten Fusionen von 180 auf 70. Unternehmensgewinne sind ein Zeichen von Marktmacht und waren je nach Messung um 20-40% höher im letzten Jahrzehnt als in den 3 Jahrzehnten davor. Fusionen wie die zwischen Whirlpool und Maytag im Jahr 2006 führten zu höheren Preisen. In den letzten 20 Jahren kam es zu fast 2000 Krankenhausfusionen. Im Durchschnitt sind die Preise gestiegen, während die Qualität der Pflege stagnierte.
Der Economist wäre aber nicht der Economist, wenn er nicht auch auf die anderen, auf die positiven Aspekte schauen würde.
Aber Größe muss nicht schlecht sein. Die 5 größten Technologieunternehmen zahlen ein Viertel der gesamten Forschung und Entwicklung in Amerika. Zwar hat die Unternehmenskonzentration im Laufe der Jahrzehnte sowohl in Amerika als auch in weiten Teilen Europas zugenommen, aber diese Expansion scheint hauptsächlich durch wachsende Skaleneffekte aufgrund der Technologie und nicht durch Marktmacht verursacht worden zu sein.
Angesichts der Strategie, potenzielle Wettbewerber aufzukaufen und auch der Tatsache, dass diese Unternehmen legal nach Schätzungen weit über 100 Milliarden Euro an Steuern in den letzten 10 Jahren gespart haben, spricht viel dafür, die Unternehmen unter Wettbewerbsgesichtspunkten genauer unter die Lupe zu nehmen. Und diese Bemühungen gibt es auch jenseits von Amazon. Auch der US-Kongress beschäftigte sich ausführlich mit dem Wettbewerbsverhalten der großen Unternehmen. In einem großen Hearing mussten die CEOs von Apple, Facebook und Amazon und weiteren Stellung nehmen zu ihrem Geschäftsgebaren.
It is now my pleasure to introduce today's witnesses. Our first witness is Jeff Bezos, the Chief Executive Officer of Amazon.com. Mr. Bezos founded Amazon in 1994 as an online bookstore. Our second witness, Sundar Pichai, is the Chief Executive Officer of both Alphabet and its subsidiary Google. Our third witness is Tim Cook, the Chief Executive Officer of Apple. The last witness at today's hearing is Mark Zuckerberg, founder, chairman, and CEO of Facebook. Mr. Zuckerberg initially launched Facebook in order to help connect college students at his school more easily. Since then, the company has grown into the world's largest social media platform. Mr. Zuckerberg attended Harvard University before leaving to focus full-time on developing Facebook. We welcome all of our distinguished witnesses and thank
you. Im Dezember 2020 verklagte die FTC Meta bzw. Facebook mit der Begründung, dass das Unternehmen sein Social-Networking-Monopol durch wettbewerbswidriges Verhalten aufrechterhalten würde. Die FTC behauptet, dass dies durch die Übernahme von Instagram und WhatsApp letztlich geschehen sei und meint rückblickend gesehen, dass man diese Akquisition gar nicht hätte genehmigen sollen. Und da ist durchaus etwas dran. Die 5 weltweit am häufigsten genutzten Social-Media-Plattformen, Stand Januar 2021, sind Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram. Meta besitzt 4 von diesen 5 Plattformen und kommt also so auf 80%. YouTube gehört zu Google bzw. Alphabet. Das bedeutet ein erhebliches Maß an Kontrolle darüber, wie personenbezogene Daten weitergegeben und vor allem wie Werbung zugewiesen wird. Meta hat hier wirklich nicht so viel Konkurrenz. Und deshalb fordert die FTC eine Zerschlagung von Meta durch die Veräußerung von WhatsApp und Instagram. Und ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Bisher waren die Gerichte in den USA ähnlichen Vorstößen nicht gefolgt, denn es gab bereits entsprechende Prozesse, angestoßen von den US-Bundesstaaten, in denen am Ende dann zugunsten von Meta geurteilt wurde. Aber auch gegen Google gehen die Wettbewerbsbehörden vor.
The DOJ in 14 states accused the company of illegally monopolizing web searching, which Google strongly denies.
It is the biggest antitrust trial in decades, and no one quite knows what will happen if the DOJ wins.
It'll be interesting. I mean, it's a long time coming, and it's quite late. I would say it's a decade late, because Google's been at this for quite a while, and things have changed rather a lot, which is Google will use in its defense that there's search on Amazon, there's search all over the place, no matter where you look now. And of course, ChatGPT is a whole new version of search in a kind of an unusual way.
Der größte US-Wettbewerbsprozess seit mehr als 20 Jahren hat im September begonnen. Verhandelt wird über Klagen der US-Regierung und Dutzender Bundesstaaten gegen Google. Dabei geht es um den Vorwurf, dass der Internetkonzern Wettbewerber auf unfaire Art und Weise behindern würde. Natürlich weist Google die Anschuldigung zurück. Konkret geht es unter anderem um den Vorwurf, dass die Vereinbarung von Google mit Browserentwicklern wie Apple, also für Safari, und Mozilla, also Firefox, dem Wettbewerb schaden würden. In diesem, sicherlich für die gesamte Technologiebranche richtungsweisenden Kartellverfahren, könnte am Ende tatsächlich eine Zerschlagung von Google herauskommen. Das wäre zweifellos ein Präzedenzfall für andere Firmen mit ähnlich marktbeherrschenden Stellungen. Wie immer gibt es natürlich auch eine andere Sicht auf das Problem. Wir wissen ja, Kapitalisten sind eigentlich keine Freunde des Wettbewerbs. Sie schätzen es, in einem Monopol oder einem Oligopol zu operieren. Einer der prominentesten Köpfe des Silicon Valley, Peter Thiel, der mit Investitionen in PayPal und Facebook reich geworden ist, findet, dass Wettbewerb etwas für Verlierer sei. Competition is for losers. Die wahrhaft erfolgreichen Unternehmen, meint er, würden, weil sie so gut sind, eine Monopolstellung erzielen, von der alle profitieren würden, auch die Konsumenten. In einem Gespräch mit dem Wall Street Journal erklärte er seine Logik.
Well, you create a monopoly whenever you invent something new. You know, it's like the patents, intellectual property. So there are actually a whole set of monopolies that that the government goes out of its way to protect. If you discover a new drug, you get a monopoly on that drug for quite some time, and that's something that we have as an incentive for people to develop new things. But I do think that when we talk about business, people are always obsessed with competition and beating competitors of one sort or another. But hyper-competitive businesses are bad businesses. The restaurant industry in Manhattan is a very competitive industry, but it's not capitalistic. Nobody makes any money at it. And by contrast, a company like Google is very capitalistic, it's very profitable, and has had no serious competition since 2002.
Doch was ist davon zu halten? Ich denke, es lohnt sich, in die Geschichte zu blicken. Und zwar in das Jahr 1911. Damals urteilte der US Supreme Court, das höchste Gericht der USA, gegen Standard Oil, die Ölfirma des Multimillionärs John D. Rockefeller. Das Urteil war eindeutig. Das Unternehmen wurde zerschlagen.
The facts establish beyond question that this organization was born for the purpose of illegally acquiring wealth and that it has to this end oppressed the public and destroyed the rights of its competitors.
Doch bis es dazu gekommen ist, dauerte es einige Zeit. Dem Urteil waren Jahrzehnte vorangegangen, in denen Marktmacht und Vorgehensweise von Standard Oil immer wieder und immer lauter kritisiert wurden. Rockefeller hat seine Macht nicht nur ausgenutzt, um bessere Konditionen für sein eigenes Unternehmen, beispielsweise bei den Eisenbahnen, durchzusetzen, sondern auch dazu, die Eisenbahn zu zwingen, ihm eine Zahlung zu leisten, wenn sie das Öl von Wettbewerbern transportierten. In der Folge war die Marge von Standard Oil deutlich höher als jene der Wettbewerber. Und das hat er genutzt, um Wettbewerber zu erpressen und ihn zu verkaufen, indem er beispielsweise lokales Preisdumping durchgeführt hat. Die meisten Unternehmen haben verkauft. Und deshalb gelang es Standard Oil innerhalb von 10 Jahren eine wirklich beherrschende Stellung mit einem Marktanteil von ungefähr 90% in den Bereichen Ölraffinierung, Transport, Handel und Vertrieb zu erzielen. Da wundert es wenig, dass Rockefeller nicht sonderlich beliebt war. In einem Artikel wurde über ihn das Folgende geschrieben.
Mit seinem pergamentähnlichen Gesicht und den durchdringenden Augen, die Intelligenz atmeten, war er einer der am meisten gehassten Männer in Amerika. Der kriminellste seiner Zeit, sagte eine amerikanische Zeitung um die Jahrhundertwende über ihn. Die Mumie, wie ihn seine schärfste Gegnerin, die Journalistin Minerva Tarbell, nannte. Einige Kirchen und religiöse Vereinigungen lehnten sogar seine beträchtlichen Spenden ab, weil sein Geld korrupt sei. Gleichzeitig gingen einige Mütter sogar so weit, ihren widerspenstigen Kindern damit zu drohen, dass sie von Rockefeller weggebracht würden, wenn sie sich nicht benahmen.
Die Journalistin Ida Minerva Tarbell war übrigens persönlich betroffen, weil ihr Vater damals von Rockefeller aus dem Markt gedrängt wurde. Um die Jahrhundertwende wurde in der öffentlichen Meinung eine große, man könnte es fast schon Moralisierungskampagne gegen die monopolistischen Auswüchse des Kapitalismus gestartet. Zeitungen und Politiker prangerten ständig die Handvoll Tycoons an, die gesamte Wirtschaftsmacht der USA in ihren Händen konzentrierten. Die Meinungsführer forderten die Auflösung der Trusts, also der großen Unternehmen, beginnend mit dem wichtigsten, eben Standard Oil. Die Regierung unter Präsident Theodore Roosevelt ging schließlich als erste gegen die einflussreiche Monopolstellung von Standard Oil vor. Roosevelt selber hatte in seinem Wahlkampf 1904 unter öffentlichem Druck versprochen, gegen die Monopole vorzugehen. 1906 eröffnete die Regierung ein Verfahren gegen Standard Oil wegen des Verstoßes gegen den Sherman Antitrust Act. Dieses amerikanische Wettbewerbsgesetz war bereits 1890 eingeführt worden, aber bis zum Fall Standard Oil wurde es nur selten angewandt. Heute gilt das Verfahren gegen Standard Oil als ein Meilenstein der amerikanischen Rechtsgeschichte. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten ordnete die Entflechtung des Unternehmens an und so entstanden aus einem Unternehmen insgesamt 34 neue Unternehmen.
11. The United States Supreme Court ultimately ruled that Standard Oil should cease to exist. Then the company broke up into many subsidiaries. Several of them retained Standard Oil in their names. Many of the companies merged and changed their names. An interesting fact, some of them still exist today and are actually oil splashes of the Standard Oil giant.
Of course, John Rockefeller kept his stake in those companies until his death. And in fact, it turns out that the breakup was the most profitable event in his life. You see, over time, many of those companies merged back with one another. Today, most of the Standard remnants are part of either ExxonMobil, Chevron, or BP, which have since become incredibly large companies in their own right.
Und da passierte etwas Überraschendes. Infolge des Urteils sank der Aktienkurs von Standard Oil deutlich. Man ging also scheinbar davon aus, dass das Unternehmen weniger profitabel würde. Rockefeller selbst dachte das nicht. Er kaufte im großen Umfang Aktien seines eigenen Unternehmens auf und weil der Kurs sich rasch wieder erholte, verdiente er mit dieser Transaktion nach vorsichtigen Schätzungen rund 200 Millionen US-Dollar. Dies entspricht heute ungefähr einem Wert von 6 Milliarden US-Dollar. Die Kurse der Unternehmen stiegen nach Einschätzung von Analysten aus zwei Gründen. Zum einen stand der Markt für Öl erst am Anfang eines Booms, denn die Erfindung des Autos soll die Nachfrage kräftig anheizen. Zum anderen wurden die Unternehmen selbst flexibler und agiler und es kam zu Effizienzgewinnen. Halten wir also fest, ein Monopolist ist ein Unternehmen, das seinen Sektor oder seine Branche dominiert. Das heißt, es kontrolliert den Großteil des Marktes für diese Waren oder Dienstleistungen, hat kaum oder gar keine Konkurrenten und die Verbraucher, die Kunden haben wirklich keine Alternative, um die Waren zu kaufen. Ein Monopol zeichnet sich durch mangelnden Wettbewerb aus, der tendenziell zu höheren Preisen und minderwertigen Produkten führt. Aber Monopole haben auch positive Folgen. Da hat Peter Thiel durchaus recht. Als Beispiel von Standard Oil kann man das gut sehen. Nachdem das Unternehmen ein Monopol erzielt hat und ein Fast-Monopol, baute es in hoher Geschwindigkeit eine landesweite Infrastruktur auf für die Verteilung von Öl. Erst die Größe von Standard Oil ermöglichte es dem Unternehmen, Projekte durchzuführen, die kleinere Konkurrenten niemals hätten in Angriff nehmen können. Und deshalb war es eigentlich rückblickend gesehen gut für die USA und ihre Entwicklung zur Industrienation, dass es Standard Oil gab. Und die Regierung lernte aus diesem Fall auch. Die Regierung lernte, dass ein Monopol eine zuverlässige Infrastruktur aufbauen und einer breiteren Verbraucherbasis besser dienen konnte als konkurrierende Unternehmen. Und diese Lehre beeinflusste später die Entscheidung des Staates, das Telefonmonopol von AT&T bis zum Jahre 1982 fortbestehen zu lassen. Als dann AT&T zerschlagen wurde, war die Wirkung wiederum positiv. Es wurden enorme Werte in der Telekommunikationsbranche freigesetzt, was zu mehr Patenten und mehr Gewinnen führte und letztlich auch die Grundlage dafür legte, dass die Explosion des Internetmarktes in den 1990er Jahren möglich wurde. Wir sehen also, Peter Thiel hat partiell recht. Monopole entstehen wirklich dadurch, dass neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt kommen. Wie damals Öl, später Telefon, dann Computersoftware und jetzt die sozialen Medien. Aber nach einer gewissen Zeit lohnt es sich wiederum, die Monopole zu stutzen. So zumindest die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Blicken wir zunächst anekdotisch auf die Entwicklung in den letzten 40 Jahren in den USA im Bereich Technologie. Diese Entwicklung zeigt durchaus, dass die Regulierung durch die Kartellbehörden bei dem Entstehen neuer Märkte und Unternehmen helfen kann. Beginnen wir mit IBM. Jahrzehntelang war IBM so etwas wie das heutige Apple, Google und Microsoft in einem einzigen dominanten Unternehmen. Das Unternehmen war so dominant, dass es von der US-Regierung wegen Verstößen gegen das Kartellrecht verklagt wurde, was zu einer wesentlichen Änderung des Geschäftsmodells von IBM führte. IBM wurde gezwungen, die Bereiche Software und Hardware zu trennen. Das bedeutete, dass es die Software nicht mehr kostenlos an seine Hardware-Kunden verschenken durfte. In der Folge entstand erstmals ein wettbewerbsintensiver Markt für Software. Ein Markt, den das 1975 gegründete Microsoft erobern sollte. Wir wissen es. Bis Ende der 1980er Jahre wurde Microsoft zum dominanten Spieler im Bereich der Software. Es begann mit dem Betriebssystem, es kam das Word-Programm, es kam Windows und Excel, es gab PowerPoint, wobei witzigerweise PowerPoint von einem Konkurrenten entwickelt wurde und Microsoft es nur gekauft hat. Nach dieser Boomphase wurde Microsoft eher für seine Strategien zur Verhinderung von Wettbewerb und Innovation bekannt. Bis 1998 kontrollierte Windows über 90% des Marktes für PC-Betriebssysteme und Bill Gates, einer der Gründer von Microsoft, war der reichste Mensch der Welt. Doch dann, da kam der Wandel und wiederum kam der Wandel erneut in Form der Kartellbehörden. Es gab eine Kartellklage des Justizministeriums der USA. Ähnlich wie 25 Jahre zuvor bemängelte die Regierung das Verhalten von Microsoft und sagte, Microsoft würde die starke Marktstellung dazu missbrauchen, um die Fähigkeit von Konkurrenten einzuschränken, mit Konkurrenzprodukten Fuß zu fassen. Damals ging es um den Internetbrowser. Netscape stellte damals Microsofts erste ernsthafte Konkurrenz seit einem Jahrzehnt dar. Und um Netscape zu verhindern, bündelte Microsoft seinen Explorer-Browser, der deutlich schlechter war, kostenlos mit Windows und schloss Verträge mit PC-Herstellern ab, die den Explorer zum Standardbrowser auf Computern installierten. Dies hielt das US-Justizministerium für wettbewerbswidrig und das Gericht sah das genauso. Das Unternehmen wurde gezwungen, mehr Flexibilität bei der Software zu sichern und damit auch mehr Opportunitäten zu schaffen für Wettbewerber. Wir kennen das Ergebnis. In demselben Jahr, in dem man Microsoft verklagt hatte, gründeten Larry Page und Sergey Brin Google. Und im Laufe des nächsten Jahrzehnts wurde Google das Unternehmen, welches den Browsermarkt definiert und dominiert. Auch hier gab es eine ganze Fülle von neuen Produkten. Google Mail, Maps, Google Docs, Android als Betriebssystem für Handys und Chrome als neuer Internetbrowser. Google baute, ähnlich wie Microsoft zuvor, um das Kernprodukt des Unternehmens, die Google-Suche herum, ein wahrhaftes Imperium auf. Man kann durchaus fragen, ob Google heute existieren würde, wenn die US-Regierung damals Microsoft nicht verklagt hätte. Vermutlich nicht. Und wo stehen wir heute? Google dominiert die Computerbranche nicht mehr so stark wie Microsoft im Jahr 1998. Aber Google dominiert mit einem Marktanteil von mehr als 90% die Suchmaschinen. Und das ist durchaus relevant. Und deshalb bleibe ich dabei, denke ich zumindest ähnlich wie die FTC, lohnt es sich, hier genauer hinzuschauen und zu schauen, ob diese Dominanz nicht ausgenutzt wird zu Lasten von Kunden und potenziellen Wettbewerbern. Ansatzpunkte für Wettbewerb gibt es nämlich. Denken wir an künstliche Intelligenz. Das hatten wir bereits mehrfach im Podcast und in Folge 200 hatte Johannes Reck von Get Your Guide darauf hingewiesen, dass künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle durchaus ändern kann, sein eigenes, aber eben auch das von Google. Deshalb finde ich, ist es kein Wunder, dass Google zu jenen gehört, die sich besonders kritisch bezüglich der Risiken von künstlicher Intelligenz äußern. Das waren Anekdoten, die unterstreichen, wie ich finde, die ganz gut unterstreichen, wie ich finde, dass es durchaus einen Nutzen gibt, wenn aufmerksame Kartellbehörden entsprechend aktiv werden. Aber nicht nur die Anekdoten sprechen dafür, sondern auch akademische Studien. So hat Tanja Babina von der Columbia University gemeinsam mit Kollegen im August dieses Jahres eine Studie mit dem Titel Antitrust Enforcement Increases Economic Activity veröffentlicht. Also, Kartellrechtsprozesse erhöhen die wirtschaftliche Leistung. Darin untersuchen sie im Zeitraum von 1971 bis 2018 immerhin 3055 Kartellklagen in den USA. Und sie analysieren die Auswirkung, die diese Klage hat, auf die Beschäftigung in dem Sektor, den Wettbewerb und die Preise. Die meisten Kartellklagen werden übrigens erhoben, um ausreichenden Wettbewerb zu gewährleisten. Dabei geht es vor allem um die Themen Angebotsabsprachen und Preisabsprachen. Was zeigt das Ergebnis der Studie? Ein ausgesprochen interessantes, aber eigentlich auch erwartbares Ergebnis. Infolge einer erfolgreichen Kartellklage kommt es zu einem Beschäftigungsanstieg in der betroffenen Branche um etwas mehr als 4%. Auch die Gehälter, die gezahlt werden in der Branche, steigen um 5,9%. Und der Umsatz der Branche steigt um 2,5%. Das ist interessant. Wir sehen also eine höhere Lohnsumme, wir sehen auch mehr Umsatz. Und das kann man darauf zurückführen, dass zwar die Preise steigen, aber die Preise steigen weniger als die Inputpreise, also vor allem die Gehälter. Aber in der Folge ist es so, dass in Summe die Branche auch davon profitiert, es wird mehr gekauft, was daran liegen dürfte, dass die Preise nicht ganz so stark steigen. Man kann also festhalten, dass es eigentlich ein gutes Ergebnis ist. Denn wir sehen hier, dass mehr Wettbewerb sich positiv auswirkt. Damit ist die Durchsetzung des Kartellrechts ein Bereich staatlicher Eingriffe, von dem wir wirklich alle profitieren. Das ist zumindest meine Meinung, vor allem mit Blick auf die Lage in den USA. Was zur Frage führt, wie es denn um die Wettbewerbsaufsicht in Deutschland bestellt ist. Und um das herauszufinden, spreche ich mit Professor Justus Haukapp. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Haukapp komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Haukapp.
Professor Justus Haukapp lernte und lehrte an der Universität Berkeley in Kalifornien, promovierte an der Universität des Saarlands und habilitierte an der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Heute ist er Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics, DICE. Von 2008 bis 2012 war Haukapp Vorsitzender der Monopolkommission. Gemeinsam mit Professor Lars Feld produziert Haukapp seit 2 Jahren den 2-wöchentlichen Podcast Feld und Haukapp, das Ökonomiebriefing.
Sehr geehrter Herr Professor Haukapp, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, lieber Herr Stelter und liebe Hörerinnen und Hörer. Großes Vergnügen. Ja,
jetzt schauen wir mal, was wir machen. Genau. Also, ich würde gerne mit Ihnen über Wettbewerbsrecht sprechen und Wettbewerbsregulierung. Und das ist ein Thema, was ich in der Tat in meinem Podcast noch nicht hatte. Ich habe damals in den 80er Jahren in St. Gallen studiert und ich erinnere mich damals, da gab es sogar noch aus schweizerischer Sicht gute Kartelle. Da gab es sogar noch sozusagen Kartelle, die waren staatlich quasi sanktioniert und genehmigt und das fand man gut. Dann haben wir gedacht, naja, früher, so 20er Jahre, Kartellbildung war üblich, also vor 100 Jahren war das alles noch gang und gäbe, aber scheinbar heute ja nicht mehr so richtig. Also vielleicht mal aus ökonomischer Sicht, wann hat man erkannt, man sollte was gegen Kartelle und Monopole machen und wie versucht der Staat das zu realisieren?
Das hat man zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten erkannt, sagen wir. Die ersten, die es erkannt haben, waren die Amerikaner. Die Antitrust Laws, die kamen ja der Sherman Act schon 1890. Die erste Section, also die erste Klausel, heißt gleich quasi Kartelle sind verboten, etwas verkürzt abgefasst. Andere Elemente des Kartellrechts wie Fusionskontrolle kamen später dazu, auch in den USA, dann 1914 mit dem sogenannten FTC Act. Das waren also die ersten, die absoluten Vorreiter im Kartellrecht. Und das war stark politisch auch getrieben, muss man sagen, dass man zwar Angst auch vor der Marktmacht einzelner Unternehmen hatte, aber auch die Befürchtung hat, dass die politische Macht zu groß wird, dieser Rockefellers damals eben sehr stark. Standard Oil, also die Monopolisierung der Ölvorkommen bzw. der Eisenbahngesellschaften waren damals das große Thema, also der Transportwege, der wichtigen. In Deutschland ist uns das dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen aufgezwungen worden, aber sozusagen das kam nach dem Krieg letztendlich als Import aus den USA. Die Antikartellgesetzgebung. Das waren natürlich nicht die Amerikaner allein. Ludwig Erhard war eben ein großer Vorkämpfer damals und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, die sich sehr stark gemacht hat für die Einführung eines Kartellrechts in Deutschland gegen ganz massiven Widerstand der deutschen Industrie. In anderen Teilen Europas kam das sehr viel später. Die Schweiz war tatsächlich so mit, glaube ich, in Europa zumindest das letzte Land, was ein Kartellrecht mit ein bisschen Biss eingeführt hat. Und mittlerweile gibt's das in nahezu sämtlichen Staaten der Welt. Ich glaube, die Staaten, die ein Kartellrecht mehr oder minder gut haben, die liegt bei 150 oder so. Also das kann man sagen, mittlerweile gibt's fast überall Kartellrecht, auch in China und Russland.
Und aus ökonomischer Sicht, Sie haben gesagt, politische Gründe waren dafür. Ich kann mir sicherlich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man auch die IG Farben nicht mehr haben wollte und deshalb wieder die Teilung gemacht hat. Die Frage ist, aus ökonomischer Sicht, ganz eindeutiges Ja, dass man sagt, man muss Kartelle und man muss Monopole verhindern? Oder kann man ja auch argumentieren, ja, ich denke jetzt mal an Industriepolitik, wir wollen einen europäischen Champion. Ich könnte auch sagen, wir wollen, wenn ich kein Monopolist, aber wenn ich einen europäischen Champion baue, sagen wir als Arbeitstitel, dann habe ich ja auch jemanden, der eine dominierende Marktstellung hat, aber ich möchte ihn gerne haben, damit er quasi gegen chinesische und amerikanische Champions antreten kann.
Das ist eine Theorie, die existiert, sag ich mal so. Ich halte das für eine recht naive Theorie, die leider immer wieder Anklang findet, tatsächlich. Denn man denkt da sehr kurzfristig. Ich denke, wenn wir ein großes Unternehmen haben, dann macht es viele gute Dinge und kann innovativ sein. Die Empirie gibt das nicht her, dass Monopolisten besonders innovativ sind. Und letztendlich erarbeitet man sich Wettbewerbsvorsprünge auf den allermeisten Märkten durch Innovationen. Und zwar durch wiederholte Innovationen. Das ist ja das Interessante an der deutschen Wirtschaft. Wir haben eine vergleichsweise mittelständisch geprägte Wirtschaft, die wir auch immer wieder dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt haben. Und das war der Erfolg des deutschen Modells, muss man sagen, in gewisser Weise. Also wir haben die relativ ungeschützt in den Wettbewerb gestellt, sag ich mal so, unsere Unternehmen. Und das hat sich ja nicht als besonders erfolglos herausgestellt, würde ich sagen. Ja, also von daher, wenn man sagt, warum wollen wir nicht die Monopole oder Kartelle, kann man drei gute Argumente einführen. Ja, das eine ist, das ist das ganz Einfache, was man den Studierenden so in der ersten Vorlesung erklärt. Sagt, die wollen halt möglichst viel Gewinn machen. Gewinn macht man, wenn man die Preise erhöht. Die Preise kann ich erhöhen, wenn ich künstlich die Menge verknappe, die ich anbiete. Und dann kommt es zu einem Wohlfahrtsverlust. Das ist ein ganz kurzfristiger Effekt. Der zweite Effekt ist aber, der jetzt mittlerweile auch in der ganzen Kartellrechtsdurchsetzung viel stärker in den Vordergrund gerückt ist, dass man sieht, Monopole neigen auch dazu, träge und behäbig zu werden und nicht besonders innovativ zu sein. Vielleicht ist dieses Modell des vollkommenen Wettbewerbs, wo wir so eine ganz atomistische Wirtschaft haben, auch nicht besonders innovativ. Ja, aber auf dem anderen Ende der Skala, das Monopol, wo ich nur einen einzigen habe, dem ich ausgeliefert bin, wo ich keine Wahlfreiheit mehr habe, wo ich sage, ich bin abhängig von einem einzigen, dass der mir gibt, was ich möchte, das zeigt sich eben auch als nicht besonders innovationsfreundlich und meistens häufig laufen irgendwann auch die Kosten aus dem Ruder bei diesem Unternehmen, weil was kann man schon verlieren, wenn man allein auf dem Markt ist? Das gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also wir nennen das sozusagen die dynamische Ineffizienz, die allokative Ineffizienz und letztendlich auch die produktive Ineffizienz. Oder Harvey Leibenstein hat das mal vor fast 60 Jahren die X-Ineffizienz genannt. Also dass das Management träge und behäbig wird und die Kosten aus dem Ruder laufen. Das spricht alles gegen Kartelle, Wettbewerb. Hält die Leute, also die Amerikaner sagen, auf ihren Füßen sozusagen. Also wenn ich weiß, der Kunde kann damit drohen, dass er auch woanders einkauft, dann diszipliniert mich das in meinem Verhalten und dann muss ich mich eben doch anstrengen. Und das Wort Wettbewerb hat ja auch das Element Bewerb da drin. Also man muss sich um den Kunden bewerben im Grunde genommen. Das ist nicht garantiert, dass der von alleine zu mir kommt. Und wenn er alleine kommt, dann ist es so ein bisschen wie bei der Post. Wenn die Schlange zu lang wird, dann mache ich die Tür zu. Einfach so, damit nicht mehr Kunden kommen.
Ja, das ist klar. Jetzt haben wir ja nun, aus Kundensicht ist klar, aus Unternehmenssicht ist mir auch klar. Wir kommen gleich auf das Thema, wenn Firmen andere Firmen übernehmen. Das ist ja meistens, wenn Wettbewerbsrecht eine Rolle spielt. Aber Sie haben gerade sehr schön gesagt, das Monopol wird träge, das ist schlecht für den Kunden. Da habe ich mir gedacht, naja, es gibt ja auch Konzentrationsprozesse, die laufen ab organisch. Also, nehmen wir mal Amazon als Beispiel. Amazon ist einfach durch, weil es einfach so super erfolgreich ist, weil es ein super erfolgreiches Geschäftsmodell hat, hat Amazon einen sehr hohen Marktanteil bekommen. Sage ich nicht, dass Monopolisten, aber sie haben einen sehr hohen Marktanteil bekommen. Das ist ja eigentlich Erfolg. Man kann auch sagen, witzigerweise, ich habe Professor Schnabel gesprochen kürzlich aus Leipzig, der hat gesagt, haben wir über Europa gesprochen. Und der hat gemeint, naja, die ganze Regulierung trifft natürlich den Mittelstand viel stärker. Also so eine Firma wie VW, die können da sich leisten, Dutzende Leute einzustellen, Lieferkettengesetz, das kann der Kleinere nicht. Das heißt, könnte man ja auch sagen, naja gut, auf der einen Seite befördert der Staat die Konzentration durch zunehmende Regulierung und Bürokratisierung. Und auf der anderen Seite gibt es ja manchmal auch Geschäftsmodelle, die einfach überlegen sind. Was machen wir denn da? Ich meine, soll man dann einfach sagen, das müssen wir jetzt erschlagen oder nicht? Ich meine, wenn wir jetzt Facebook nehmen, Facebook ist ein Monopolist, wir kommen gleich noch auf die Akquisition von Facebook, aber erstmal kann man sagen, ja, haben wir ein erfolgreiches Geschäftsmodell, man im Prinzip so quasi natürlich sich eine Monopolsituation erarbeitet. Tolerieren, Problem, zerschlagen.
Das sind jetzt eine ganze Reihe von Punkten, fangen wir mal so an. Gegen organisches Wachstum hat niemand was, außer vielleicht die Konkurrenz. Und das ist ja auch gut, wenn Unternehmen wachsen, weil sie das beste Angebot machen, weil sie innovativer sind, weil sie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis haben, dann ist das genau, was wir uns wünschen vom Wettbewerb. Der Wettbewerb heißt ja nicht, dass die Marktanteile möglichst gleich sind und alles immer so bleibt, sondern dass derjenige, der besser ist, auch belohnt wird, weil die Kunden sagen, mir gefällt das Produkt besser, aus welchem Grund auch immer, ja, das kaufe ich jetzt. Und dann wächst das Unternehmen. Und diese Prozesse wollen wir ja schützen, weil wir glauben, das führt zu Effizienz und auch zu Zufriedenheit der Kunden letzten Endes. Da ist also gar nichts gegen zu sagen. Es gibt bestimmte Sonderkonstellationen, wo wir sagen, das nennen wir das natürliche Monopol. Da ist das fast unausweichlich, dass es zu solchen Konzentrationsprozessen kommt. Also wenn man jetzt simpel gesprochen ganz stark sinkende Durchschnittskosten hat, ja, so wie das in einigen Versorgungsbetrieben der Fall ist. Also man sagt, Trinkwasser, da können wir wahrscheinlich machen, was wir wollen. Das wird wohl ein Monopol bleiben auf lokaler Ebene, weil das einfach keinen Sinn macht, ein zweites Wassernetz durch die Stadt zu bauen. Das ist viel zu teuer. Da muss man dann auch gar nicht die tolle Leistung bringen. Man ist da irgendwie geschützt und deswegen werden die normalerweise dann reguliert. Dass wir sagen, dann müssen wir ein anderes Instrument des Verbraucherschutzes eigentlich haben. Der Wettbewerb funktioniert da nicht als Verbraucherschutz. Wir müssen das irgendwie regulieren, damit die den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen über zu hohe Gebühren. Das ist vielleicht ein Sonderfall, aber ansonsten organisches Wachstum, also gerade diese Internetkonzerne, Amazon etc., würde ich sagen, super. Ja, die haben ja auch Wettbewerb in ganz viele Märkte reingebracht, ist nichts gegen zu sagen. Problematisch wird es, wenn die dann wiederum Praktiken benutzen, die nicht das, was wir so Leistungswettbewerb nennen, beinhalten, sondern ihren Vorteil auf einem Markt nutzen, um auch ein schlechteres Produkt meinetwegen in einen Markt zu drängen, eben weil sie es können. Ja, das sind jetzt eine ganze Reihe Verfahren gelaufen gegen Google. Die jetzt haben gerade die USA auch ein Verfahren gegen Amazon angestrengt. Können wir im Einzelnen nochmal besprechen. Da kommt es immer auf einen Einzelfall an. Da sagt man, diese Monopolisierungspraktiken, die nicht darauf beruhen, dass du ein besseres Produkt hast, sondern dass du irgendwelche Dinge tust, sozusagen, die eigentlich wettbewerbswidrig sind, die müssen wir abstellen.
Na gut, Microsoft war ja damals die große Diskussion. Microsoft war, glaube ich, damals mit dem Browser, die hatten einen schlechteren Browser, haben den aber dann quasi mit ins Package reingepackt, um so ihn zu pushen. Da gab es ja, glaube ich, auch entsprechende Verfahren meines Erachtens. Also
ja, da gibt es Kartellrechtsverfahren. Um ein Beispiel zu nennen, das, was jetzt gerade auch in den USA angelaufen ist, was als das größte Kartellrechtsfall des Jahrzehnts bezeichnet wird, ist, dass die amerikanische Regierung sagt, beziehungsweise die Wettbewerbsbehörden, guck mal, warum zahlt ihr eigentlich, liebe Google, das läuft gegen Google, an Unternehmen wie Apple, Samsung etc., die also die Smartphones herstellen, über 10 Milliarden Euro im Jahr, damit die eure Suchmaschine installieren und keine andere als Default. Was hat das mit Leistungswettbewerb zu tun? Ist das nicht quasi eine Praxis, die allein dazu sichert, euer Monopol in dem Bereich abzusichern?
Da würde man wahrscheinlich ja sagen.
Aber da würde man sagen, da kriegt man schon ein komisches Gefühl zumindest und sagt, naja gut, das sieht schon irgendwie so aus, wenn die versuchen, die Konkurrenz künstlich rauszuhalten aus diesem Bereich. Und dann, gut, das wird jetzt vor Gerichten entschieden.
Es dauert natürlich auch sehr lange, nicht? Das dauert wahrscheinlich 10 Jahre. Und ich meine, wissen Sie, in 10 Jahren, ich habe auch mal gelesen, dass die kleinen Wettbewerber, die Großen können machen, was sie wollen, weil die Kleinen halten das finanziell gar nicht durch. bis der Prozess abgeschlossen ist. Was nützt mir das, wenn ich jetzt, ich nehme an, ich hätte jetzt einen eigenen Browser entwickelt für Handys und der kommt dann nicht bei den Androids rein, weil das eben bei Google so viel zahlt. Wenn in 10 Jahren Google verurteilt wird, da gibt es mich auch nicht mehr, da ist mein Startup auch längst pleite.
Das ist ein Riesenproblem, das hat man jetzt auch erkannt. Und deswegen sowohl in den USA, da ist das momentan politisch ein bisschen schwieriger, die Gesetze zu ändern. Aber in Europa haben wir jetzt den Digital Markets Act, also ein Gesetz für digitale Märkte, wo man sagt, wir müssen Tempo gewinnen. Ich will das mal vielleicht ganz einfach so erklären. Das Kartellrecht geht sonst, ist so ein relativ langwieriger Prozess. Man sagt, wir fragen uns erstmal, wer steht eigentlich im Wettbewerb mit wem? Ja, dann ermitteln wir sowas wie Marktanteile und die Marktstellung. Sagen, hat da einer eine besondere Macht? Und dann feststellen, da hat einer besondere Macht. Und sagen wir, diese Praktik, die der verfolgt, ist das eigentlich wettbewerbswidrig oder nicht? Welche Argumente pro und contra gibt es? Dann kommt der vierte Schritt und dann sagen wir, was können wir dagegen tun? Reicht eine Geldbuße? Müssen wir was anderes machen? Im schlimmsten Fall die Entflechtung, haben sie schon genannt, oder irgendwelche anderen Transparenzvorschriften und so weiter. Das dauert alles ewig lange. Und wir leben im Rechtsstaat, da darf man natürlich auch sagen, ich klage dagegen, ich bin nicht einverstanden. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Und hier haben wir jetzt gesagt, wir haben bisher sehr viel Wert gelegt in Europa auf die Präzision, dass wir alles richtig machen. Und jetzt hat man, sagen wir mal, einen Schritt gemacht, den kann man auch kritisch sehen. Aber wir haben gesagt, wir machen dieses Gesetz über digitale Märkte. Wir machen es im Grunde nicht mehr so genau. Ja, wir sparen uns diese ganzen Schritte, Marktabgrenzung, Feststellung, Marktbeherrschung. Wir erklären einfach, jetzt hat die Kommission gesagt, 22 verschiedene Internetdienste. Ja, für die gelten gleich ex ante bestimmte Vorschriften in der Hoffnung, dass man dann schneller agieren kann. Dann sagen wir, dann ist es vielleicht mehr so genau, aber dafür gewinnen wir Tempo, weil irgendein Tod müssen wir sterben, hätte ich schon gesagt. Irgendein Fehler werden wir machen. Wenn wir sagen, wir machen es ganz genau, aber wie Sie gesagt haben, nach 10 Jahren, ja, ist das Kind nicht nur im Brunnen gefallen, sondern ertrunken im Brunnen. Ja, da hilft das nicht mehr. Dann sagen wir, okay, dann machen wir es jetzt ungenauer, aber schneller.
Wer muss eigentlich da klagen? Ich meine, kann ich jetzt auch sagen, ich fühle mich jetzt von Google monopolisiert und ich klage? Oder wer hat eigentlich das Recht? Oder ist es immer nur staatlicherseits?
Sie können auch privat klagen. Das haben wir übrigens in Deutschland recht erfolgreich im Kartellrecht. Da kann man Kartellrecht auch privat durchsetzen. Ja, gehen Sie zum Gericht, sagen, ich erhebe Klage gegen wen auch immer. Das ist eine kartellrechtswidrige Praxis. Und dann geht das teilweise recht schnell, dass sie abgestellt wird, diese Praxis. Das ist in Deutschland § 20 GWB für die Feinschmecker. Ja, das geht ganz gut. In Europa ist es umständlicher, aber prinzipiell auch möglich. Europäisches Kartellrecht gilt auch in Deutschland. Aber hier bei diesen großen, sagen wir mal, den Tech-Giganten, um die es jetzt da insbesondere geht, da gibt es auch die behördliche Kartellrechtsdurchsetzung. Ich glaube, das hat man erkannt, dass das in der Vergangenheit zu langsam war. Ja, das ist jetzt gerade die große Änderung, die dieses Jahr jetzt greift. Man macht das als, sagen wir mal, Ökonom und auch als Jurist nicht so gerne, dass man sagt, wir machen es jetzt eigentlich nicht mehr so genau, aber es muss halt schneller werden und das geht auf Kosten der Genauigkeit.
Okay, jetzt haben wir gesprochen über das organische Wachstum und wir haben gesprochen über so Praktiken wie, ich zahle euch mal 10 Milliarden und dafür halte ich meinen Wettbewerb vom Leib. Das wird ja meistens nicht in der Zeitung annonciert. Da muss man ja schon so ein bisschen gucken und da muss man ein bisschen das erstmal wissen. In der Zeitung steht aber, Firma A übernimmt Firma B. Und das sind ja die Fälle, wo die Kartellbehörden sofort aktiviert sind. Ich meine, ich weiß von den richtigen Prozessen. In den Prozessen wird ja bereits im Vorfeld geprüft von den Firmen, dass sie sicherstellen mit entsprechenden Anwälten, dass sie vorbereiten auf die Kartelle und sagen, oh, und by the way, wir sind da, keine Ahnung, in Timbuktu haben wir zusammen einen zu hohen Marktanteil, da geben wir das Geschäft auf und dann sind alle happy. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, und da gucken wir jetzt mal, das ist mein Vorurteil, in meiner subjektiven Wahrnehmung sind in den letzten Jahrzehnten die Kartellbehörden nicht so richtig bissig gewesen. Also wir haben kurz vorher darüber gesprochen, nehmen wir mal Facebook und WhatsApp. Ich glaube, Instagram gehört auch noch dazu, ich bin jetzt kein Facebook-Fachmann. Das heißt ja, Meta jetzt, die Firma ist ja völlig egal. Aber die Sache ist die, da wurden bestimmte quasi Konzentrationsbildungen wurden gefördert. Oder auch vielleicht in den USA, vielleicht ein Konsumgütermarkt, was ich, wenn da Gillette zu Procter & Gamble. Nochmal, ich sage jetzt nicht, ist ja alles durchgewunken worden, nur man sieht ja empirisch eine Zunahme des Marktanteils der großen Firmen. Korrigieren Sie mich, wenn ich Blödsinn spreche. Also kann es sein, dass in den letzten Jahren die Kartellbehörden nicht ihren Job gemacht haben?
Ich würde sagen, ja, das stimmt eben mit Einschränkungen. Ich würde sagen, zum einen ist die Beobachtung, die sich jetzt auch so in der ganzen akademischen Literatur doch zeigt, durch verschiedene Studien, in Europa hatten wir auch in den letzten 10 Jahren eine strengere Kartellrechtsdurchsetzung als in den USA. In den USA ist jetzt so eine gewisse Kehrtwende seit also schon unter der Trump-Administration eingekehrt. Also es ist jetzt nicht erst unter der Biden-Administration, etwa dieser große Fall über Google, über den wir gerade geredet haben, das ist noch unter der Trump-Administration eingeleitet worden, das Verfahren. Also es ist, und das wird dann auch wohl so bleiben, ganz egal, wer die Wahl gewinnt in den USA. Das hat man erkannt, hat gesagt, da waren wir wohl zu großzügig in der Vergangenheit. In Europa und speziell in Deutschland würde ich das nicht so unterschreiben. Da hat man durchaus eine schärfere Kartellrechtsdurchsetzung gehabt. Man kann das nicht immer gut daran ablesen, an den Zahlen der Untersagung. Ja, so die, ich sag mal, etwas naive Kritiker sagen, es wird ja kaum eine Fusion untersagt. Das stimmt. Ja, es werden wenig untersagt. Kommt immer wieder zu Untersagen, gerade vom Bundeskartellamt in Deutschland noch häufiger als auf europäischer Ebene. Aber wie läuft das in der Praxis? Das läuft ja in der Praxis so, zwei Parteien, wenn sie glauben, sie wollen fusionieren oder eine Firma A will Firma B übernehmen, dann suchen sich Kartellrechtsanwälte, die machen eine Marktstudie, ja, oder beschäftigen auch schon Ökonomen dabei, ja, und sagen, hat das irgendeine Chance, dass das durchkommt? Ja, und wenn die schon zum Schluss kommen, das hat keine Chance, dass es durchkommt, dann melden die es auch gar nicht erst an, weil sie sagen, das ist witzlos. Das ist natürlich auch eine Wirkung des Kartellrechts, die man aber in keiner Statistik findet. Ja, dann das Zweite ist, wenn dann doch das zu einer Anmeldung kommt, weil die sagen, wir glauben, das könnte was werden, dann läuft das faktisch nicht so, dass das Kartellamt oder die Europäische Kommission einem dann nach 3 Monaten einen Brief schreiben, wo Ja oder Nein drin steht. In der Praxis läuft das so, dass sie sagen, oh, wir haben da schwere Bedenken. So kann das nicht funktionieren. Ja, wir müssen mal mit euch reden. Und dann tragen die Behörden die Bedenken vor, sie haben. Und dann kommt man normalerweise zurück und sagt, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Teil verkaufen würden, ja, und gar nicht mit übernehmen, wäre das denn dann möglicherweise doch genehmigungsfähig, diese Fusion? Dann sagen die vielleicht, ja, so könnte das klappen, aber wir glauben, ihr müsstet dann auch noch vielleicht euer Produkt mindestens mal 10 Jahre lizenzieren an den Wettbewerber, damit da Wettbewerb entsteht. Und dann denkt man über die sogenannten Remedies, also die Abhilfemaßnahmen nach. Und natürlich haben die Fusionsparteien einen Anreiz zu überlegen, was können wir alles tun? Und dann überlegen sich am Ende, okay, wenn wir jetzt diese ganzen Auflagen erfüllen, wollen wir es dann eigentlich noch oder nicht? Ja, wenn sie dann zum Schluss kommen, eigentlich, dann bringt das gar nichts mehr. Dann ziehen die auch häufig die Anmeldung zurück. Ja, dann haben wir auch gar keine Untersagung. Oder sie sagen, na gut, wir machen das jetzt mit diesen ganzen Auflagen und dann haben wir eine Genehmigung. Ja, aber das heißt natürlich, das Kartellrecht hat auch gewirkt, weil dann die ganzen Auflagen gekommen sind. Also wenn wir dann Bayer Monsanto denken, ich würde sagen, der Hauptgewinner dieser Fusion war BASF, weil die ganz viele Teile letztendlich von Bayer übernommen haben, ohne die Genehmigung nicht bekommen.
Ja, ich würde mal tippen jetzt, wir können ein bisschen Verschwörungstheorie machen, aber ich rede nicht vom konkreten Fall, aber ich weiß aus meiner Beratungspraxis noch, dass es eben Firmen gibt, die ganz gezielt dann zum Kartellamt gesagt haben, nach dem Motto, das ist ja alles wettbewerbswidrig, außer die geben die und die Geschäfte auf, Klammer auf, die wir ganz gerne hätten, Klammer zu. Also das ist ja auch eine Riesenchance, sich dann was auszusuchen. Ich könnte mir also, würde mal vermuten, BASF sind Profis, die werden schon mit dem Wunschzettel gegangen sein, zum Kartellamt gesagt haben, das ist ganz furchtbar mit Monsanto, ihr müsst uns das hier geben. Da wussten wir noch nicht, was für Bayer sich selbst ins Knie schießt mit Monsanto, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ist ein anderes Thema, aber Sie haben recht, ich habe auch schon eine ganze Reihe von Fusionskontrollverfahren begleitet. Und natürlich, als Wettbewerber sehe ich da immer eine Chance. Ich sage, oh, ich glaube, die kriegen das nicht so durch. Dann gehe ich da hin und sage, liebes Kartellamt, das ist ganz gefährlich, was Sie machen. Es sei denn, die verkaufen uns auch einen Teil ihres Ladens. Ja, und ja, manchmal glaubt das Kartellamt denen das auch. Ja, und dann, glaube ich, dann knallen da die Sektkorken.
Aber wo wir schon dabei sind, ich meine, ich habe einen anderen Fall, den kann ich jetzt leider nicht sagen, weil es ist im privaten Umfeld war ein großer Konzern, die wollten in den USA was übernehmen und die haben jahrelang schon an dem, ich habe schon 2 Jahre fast an dem Pre-Merger gearbeitet und am Ende wurde es dann zur Überraschung von den Antitrust-Behörden in den USA untersagt und da war so ein bisschen der Eindruck, es war politisch nicht erwünscht. Sagen wir mal so, der dominierende Player wäre dann nicht mehr in den USA gewesen, sondern eben in Europa gewesen. Dient das Kartellrecht auch zum Protektionismus?
Der Vorwurf wird immer wieder gemacht und es gibt, glaube ich, nichts Unpolitisches auf der Welt. Das wäre naiv. Und in den USA natürlich die kartellrechtsdurchsetzende Behörde ist zum einen die Federal Trade Commission, die ist politisch. Die 5 Kommissare werden auch ausgewechselt, wenn die Regierung wechselt, beziehungsweise das Department of Justice, also das Justizministerium, das ist erst recht politisch. In Europa ist es nicht ganz so sehr direkt mit der Regierung verknüpft. Wir haben die Europäische Kommission. Auch das ist natürlich keine unpolitische Behörde. Es wäre naiv zu sagen, das ist eine reine Exekutive. Das Bundeskartellamt wiederum hat eine sehr hohe Unabhängigkeit, muss man sagen. Das ist ja gerichtsähnlich organisiert im Wesentlichen. Wir haben Beschlusskammern. Selbst der Präsident des Bundeskartellamts, Herr Mund, kann nicht die einzelnen Verfahren entscheiden. Ja, das ist so wie ein Gerichtspräsident, der kann auch nicht dem einzelnen Richter sagen, wie er bitte den Fall zu entscheiden hat. Ja, und der kann im schlimmsten Fall sagen, wenn ihm das nicht gefällt, dann versetze ich dich in eine andere Kammer. Ja, aber das hat schon eine sehr, sehr hohe Unabhängigkeit. Die hatte sonst eigentlich nur die Bundesbank, kann man sagen, und die Gerichte in Deutschland. Diesen Grad an Unabhängigkeit von der Politik. Und der wird ja auch auf Lebenszeit beziehungsweise bis Lebensarbeitszeit, genauer gesagt, berufen. Der Kartellamtspräsident, der kann auch nicht ausgewechselt werden, wenn die Regierung wechselt. Da sieht man schon, das ist nochmal anders. Und von daher würde ich sagen, natürlich sind die auch nicht frei von der öffentlichen Meinung. Ja, wenn die, sag mal, gegen Unternehmen wie Facebook und Google vorzugehen, erfreut sich sicherlich einer höheren Popularität in Deutschland, als wenn man gegen Daimler-Benz und Siemens vorgehen würde. Ja, und ich weiß auch nicht, ob man sich als Kartellamt völlig frei davon machen kann, dass man auch ganz gerne beliebt wäre in der Öffentlichkeit.
Wer kann das schon? Auch ich bin gern beliebt. Ich nehme an, auch Sie sind gerne beliebt. Ich meine, klar.
Das ist bei jedem Menschen so. Und von daher, wenn ich mir angucke, also die Fälle, die am spannendsten sind, sind die Fälle, die dann ab und zu mal gegen den DFB stattfinden. Ja, da merkt man schon, würde ich sagen, dass das Kartellamt so ein bisschen Beißhemmung hat. Ja, weil wer legt sich schon beim Fußball gerne in Deutschland an? Also kann man sich sehr unbeliebt mitmachen.
Dass, von Ihrem Podcast weiß ich, dass Sie Fußballfans sind. Ich habe gar keine Ahnung von Fußball. Aber mein Verständnis wäre natürlich, man könnte sagen, naja, der deutsche Fußball braucht dringend mehr Geld, um endlich wieder ernst genommen zu werden, verglichen mit dem, was in England abgeht. Und deshalb machen wir alle Augen zu und schaffen quasi ein, ich wollte gerade sagen, ein National Champion. Das stimmt natürlich nicht, aber man macht im Prinzip die Bundesliga strukturell profitabler, damit sie mithalten kann. Also das ist wahrscheinlich die Argumentation.
National Champion haben wir schon zwar immer denselben seit 12 Jahren. Tatsächlich gab es ja ein Verfahren da, diese sogenannte 50+1-Regel, wo man, da geht es genau um die Investorengelder. Dürfen Investoren quasi Fußballvereine kaufen? Ja, und das ist bei den deutschen Fußballfans maximal unbeliebt. Aber wir hatten diese Sonderfälle mit Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg, die quasi Investoren oder unternehmenseigene Vereine waren. Und da gab es tatsächlich ein Verfahren, ob das nicht eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung ist. Weil da gab es Einzelne wie 1860 München, die haben gesagt, wir haben hier einen Investor, der wird uns ganz groß machen. Der will den Verein unternehmen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, dass wir das nicht dürfen.
Was ja irgendwie wahrscheinlich richtig ist.
Genau, da hat das Kartellamt doch große Beißhemmungen gehabt. Das hat gesagt, wir öffnen den deutschen Fußball jetzt für Investoren. Ich glaube, da hätte man sich sehr unbeliebt mitgemacht bei den deutschen Fußballfans.
Wäre vielleicht gut gegangen. Ich meine, okay, ich will nicht über Fußball sprechen, das oute ich mich völlig als völlig ahnungslos, aber RB Leipzig hat doch einen großen Investor, wenn mich alles täuscht, und ist ja auch was Großes. Heißt Rasenballer nicht Red Bull, aber ich habe verstanden, das ist doch irgendwie Red Bull.
Jetzt kommen wir wieder zum Thema Regulierung zurück, weil wir sagen, wir sehen, Regulierung schafft auch immer Umgehungsmöglichkeiten. Ja, man muss nur smart genug sein, dann findet man irgendwelche Tricks, wie man das eigentlich, das Ziel der Regulierung doch verhindern kann. Und ich würde sagen, bei Rasenball, RB Leipzig, ist das denen ganz gut gelungen, mehr oder weniger, weil sie gelten nicht als investorengeführter Verein, sondern als Verein, der irgendwie eine kleine, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die mittlerweile haben, 20 oder sowas, also letztendlich gelten als Verein. Ja, gut. Aber vielleicht knüpfe ich nochmal an, was Sie vorher gesagt haben, Gunter Schnabel, dem will ich nochmal ausdrücklich recht geben. Bei der Regulierung haben wir tatsächlich ein Problem, dass wir mittlerweile in einem Zustand sind, wo wir immer stärker Unternehmen regulieren, in Datenschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz, alles Mögliche, Verbraucherschutz. Ja, und Sie haben völlig recht, große Unternehmen können das viel leichter verkraften als kleine Unternehmen. Und wir induzieren da gewaltige Konzentrationsprozesse. Das hat man häufig nicht auf dem Radar. Die Regulierung ist immer gut gemeint. Die Verbraucher müssen geschützt werden. Und man erkennt nicht, dass es mittel- bis langfristig Konzentrationsförderung Effekte hat und damit auch kontraproduktiv für den Verbraucherschutz. Ist denn, sagen wir mal, ganz simpel ökonomisch gesprochen, ist Regulierung meistens ein Fixkostenthema. Und das heißt also, wenn ich große Mengen habe, dann verteile ich die Fixkosten auf viele Einheiten. Und wenn ich kleine Mengen habe, dann tue ich mich sehr, sehr schwer.
Der Brandschutzbeauftragte, nicht der Brandschutzbeauftragte für eine Firma mit 10, 100 oder 1000, sondern immer noch ein Brandschutzbeauftragter. Das wäre das Beispiel jetzt.
Genau, so ganz simpel gesprochen und so ist es mit vielen Themen. Die Kleinen trifft das viel härter und lähmt das viel mehr. Und da denkt man im Einzelfall. Ich glaube nicht, dass die Politik das in dem Sinne beabsichtigt, Konzentrationsprozesse zu erzeugen. Ja, aber man sieht es auch daran, dass große Unternehmen sozusagen im politischen Geschäft häufig sich gar nicht so sehr gegen diese Regulierung engagieren, wie die Kleinen darunter, sag mal, stöhnen, die dann aber gar nicht die Ressourcen haben, um sich politisch zu engagieren, beziehungsweise auch schwer haben, einen Termin beim Bundeskanzler zu bekommen.
Ja, wobei, ich weiß ja, ob der was bringt, man muss. Aber ich habe den Punkt verstanden. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen sprechen über das, was in der Pipeline ist an zukünftiger Regulierung oder was die Politik so ändern möchte oder was gerade passiert. Aber vielleicht noch, bevor wir es hinterher vergessen, das Stichwort der Zerschlagung. Ich meine, Sie haben Standard Oil gebracht, Sie haben die Eisenbahn gebracht. Wir haben gesehen damals in den USA, AT&T, glaube ich, wurde zerschlagen oder wie sieht es, glaube ich, anders, aber wurden in ganzen verschiedenen Telefonfirmen rausgemacht. so richtig oft Zerschlagung gibt's ja nicht. Ich meine, wäre es nicht, nachdem wir jetzt ein paar Jahrzehnte, jetzt lege ich es ein bisschen im Mund, nachdem wir ein paar Jahrzehnte vielleicht gerade in den USA gesehen haben, dass man ein bisschen großzügiger war bezüglich Übernahmen und Fusionen und Augen zugedrückt hat, wenn Firmen starke Positionen, wäre dann nicht dieser Schlag der richtige Weg? Ich meine, warum muss Amazon ein Versandhaus sein und gleichzeitig noch ein großer Datencloud-Anbieter und sonst was, Softwarekonzern und sonst was? Warum muss das alles in einem sein? Würde es nicht besser sein, man würde es zerschlagen?
Ja, hört sich erstmal ganz gut an, aber häufig ist es eben so, dass man auch Synergien kaputt macht durch eine Entflechtung. Und da muss man natürlich vorsichtig sein.
So würde ich ja immer argumentieren als betroffenes Unternehmen. Aber wenn ich natürlich Synergien, ist ja die eine Frage, das andere ist ja Wettbewerb. Und Sie haben gesagt, wenn ich mehr Wettbewerb habe, habe ich mehr Innovation. Also Synergien führen erstmal, wenn die wegfallen, führt das theoretisch zu höheren Kosten oder zu geringeren Margen. Aber auf der anderen Seite mehr Wettbewerb, das denke ich, das haben Sie gesagt, mehr Wettbewerb befördert Innovation. Also eigentlich wäre es doch volkswirtschaftlich wohlstandsfördernder, wenn wir mehr Wettbewerb hätten.
Ja, also man muss sich die Art der Integration, glaube ich, angucken. Also wenn wir horizontal, also auf einer Wertschöpfungsstufe eine hohe Konzentration haben, dann ist das meistens schädlich. Wenn Sie sagen, Amazon ist auch einer der größten Cloud-Anbieter, ist das aus der Logik des Modells sehr gut zu verstehen. Sag ich mal so, jemand, der auch im starken Bereich Entertainment Services etwa unterwegs ist, ja, Film, Musik, Bücher, ja, große Inhalte, für den macht das natürlich Sinn, Cloud-Services zu betreiben. Ja, deswegen sind die anderen beiden Großen eben auch Microsoft und Google, die auch stark bei den Inhalten sind, weil die sagen, das macht einfach Sinn, dass wir unsere Infrastruktur haben. Und das ist übrigens in Teilen sogar regulierungsbedingt wiederum, weil wir sogenannte Netzneutralitätsvorschriften haben, die eben der Telekom oder anderen Cloud-Anbietern verhindern, Vorzugsbedingungen etwa mit einem großen Anbieter auszuhandeln. Also da forciert man geradezu die Integration, dass sie sagen, da müssen wir uns eben selber diese Center bauen. Ich bin immer vorsichtig mit der Entflechtung. Manchmal, glaube ich, ist es sinnvoll. Ja, im Bahnbereich bin ich schon lange großer Freund der Entflechtung. Da hat man, glaube ich, auch einfach gemerkt, dass die Konzentration des Management nicht mehr aufs Kerngeschäft war, sondern auf andere Dinge. DB Schenker, die Idee, wir machen eine weltweite Expansion in alle Märkte. Das hat sicherlich nicht der Qualität des deutschen Eisenbahngeschäfts, war das nicht zuträglich. Aber in Einzelfällen würde ich sagen, ja, macht die Entflechtung Sinn. Ja, tatsächlich, wie bei der Bahn. Aber es muss auch nicht immer eine eigentumsrechtliche Entflechtung sein. Ja, es kann auch darunter gehen. Es reicht manchmal schon, wenn man sagt, könnt ihr das nicht einfach organisatorisch, ja, in zwei Teile zerlegen? Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Transparenz. Dann können wir besser kontrollieren, ob da eine Quersubventionierung stattfindet, etc. Ja, und von daher ist es immer eine Gratwanderung. Also in dem Verfahren, was wir jetzt angesprochen haben, die amerikanische Regierung droht ja Google tatsächlich mit einer Entflechtung. Ja, dass sie sagen, ihr müsst bestimmte Dienste, meinetwegen euren YouTube, abspalten. Ja, das könnte sein. Aber es kommt auf den Einzelfall an, würde ich sagen. Und wir haben ja jetzt im Kartellrecht die Möglichkeit geschaffen, dass man diese Entflechtung vornimmt.
Bis jetzt haben wir gesprochen immer über einzelne Unternehmen, die marktbeherrschende Stellung bekommen und so weiter. Wir haben auch einen anderen Fall. Wir haben den Fall der Absprachen. Wir haben mal mögliche Absprachen zwischen Unternehmen. Da gibt's ja auch immer wieder Verfahren, weil irgendwelche Kartellabsprachen waren. Wie ist das eigentlich? Ich meine, kommt das immer nur zu Trage, wenn irgendwelche Whistleblower dann was sagen? Ist es überhaupt ein großes Problem? Weil ich habe jetzt, man hört ja immer nur, wenn was passiert. Ich meine, ist das wirklich ein großes Thema? Und wenn ja, sind da die Wettbewerbsbehörden eigentlich in der richtigen Lage, sowas zu erkennen?
Also in der Tat ist es so, dass der ganz, ganz große Teil der Kartellabsprachen durch sogenannte Whistleblower oder Kronzeugen zutage kommt. Manchmal, selten, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie das Kartellamt sozusagen von einem Kartell erfährt. Oder das Kartellamt kann auch, wenn es einen begründeten Verdacht ist und richterlich genehmigt, auch Durchsuchungen durchführen. Tatsächlich kommt dann dazu, aber die Kronzeugenregelung hat sich da halt sehr effektiv erwiesen. Das funktioniert ja so, dass wenn ein Unternehmen das Kartell meldet, der Kartellbehörde, dann kann es selber einen Bußgelderlass oder eine Bußgeldreduktion bekommen. Und das sieht man, dass das ganz gut funktioniert, dass dann doch einzelne Unternehmen sagen, wir machen jetzt sauberen Tisch, etwa eine Unternehmensübergabe von einem Eigentümer an anderen stattfindet oder eine nachfolgende Generation oder sowas, dass sie sagen, wir wollen jetzt hier reinen Tisch machen. Ja, und dann aufräumen. Manchmal kommt es natürlich auch vor, dass frustrierte Angestellte das melden, sagen, ich bin jetzt gefeuert worden, jetzt räche ich mich. Das ist tatsächlich effektiv. Wir wissen
aber
natürlich
sind das
nicht.
Immer so Fälle? Ich versuche mir gerade mal zu erinnern. Es gab da mal ein Kartellverfahren gegen die Automobilindustrie in Deutschland. Ich glaube, die Absprache war so, dem Motto, alle unsere 8-Zylinder haben 550 PS. Wo ich jetzt gesagt hätte nach dem Motto, naja gut, also ein Kartell ist für mich, wir kaufen alle gemeinsam die Gummiringe ein, die Motoren reinkommen. Aber ich meine, ist ja, wo ist der Schaden, frage ich mich so.
Nicht jede Absprache ist automatisch verboten. Ja, es ist so geregelt, wenn man sagt, dadurch entsteht auch ein Vorteil für die Verbraucher und das dient dem technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt, dann können Kartelle auch zulässig sein. Gerade im Bereich der Standardisierung oder so ist das typischerweise zulässig, dass man sagt, ja, wenn eigentlich ist es doch sinnvoll, wenn wir alle denselben Stecker benutzen oder sowas, da entsteht kein Schaden, auch wenn der Wettbewerb theoretisch dadurch geschwächt wird. Wo wir uns wirklich Sorgen machen, ist, wenn es um Preise geht oder Mengen oder Gebietsabsprachen, wo das auch weniger klar ist, was da der Vorteil für die Verbraucher sein soll, wo der Schaden offensichtlicher ist. Also von daher ist nicht jede Absprache automatisch verboten. Es gibt ja auch etwa Absprachen der Form, dass die Tabakindustrie sich irgendwann geeinigt hat, bestimmte Arten von Werbung zurückzuführen oder so. Man sagt, okay, das erkennen wir, dass das irgendwie vorteilhaft auch ist. Also es ist nicht automatisch verboten. Aber wenn man sagt, wir sprechen jetzt die Preise ab, ja, oder wir machen eine Gebietsabsprache, dass jeder nicht mehr in das Gebiet des anderen liefert oder wie das etwa bei den Feuerwehrautos macht, dass man sich einmal im Jahr trifft und beschließt, wer denn jetzt an welche Stadt welches Angebot macht. Da ist natürlich dann, das ist dann unklar, was für ein Vorteil da außer für die Unternehmen dabei rauskommen soll. Ja, und dass das untersagt ist, ist ja klar. Ja.
Wie ist es jetzt mit den Tankstellen? Also ich höre eigentlich vom Kartellamt immer nur etwas, wenn der Benzinpreise hoch sind und man sagt, boah, die Tankstellen, die müssen doch da, das war doch mit dem Tankrabatt, war das doch so. Und dann hat man gemeint, ja, und hat das Kartellamt gemeint, ja, wir finden aber keine Anreize dafür. Ja, ich meine, ich muss ja jetzt nicht mich zusammensetzen, um zu wissen, wie die Preise sich bei meiner Nachbartankstelle entwickeln. Und ist das zahnlos oder ist es eigentlich so, nee, wir müssen einfach zugeben, die Preise werden nicht in Deutschland gemacht, die werden auf Weltmärkten gemacht und der Rest ist eh Steuern.
Die Mineralöl-Wertschöpfungskette, die hat ja viele Stufen. In Deutschland haben wir davon Raffinerien und Tankstellen. Ja, und ich bin relativ sicher, dass es bei den Tankstellen kein Kartell gibt, auf der Tankstellenstufe. Wenn ich ein Tankstellenbetreiber wäre, ja, und das hat man auch in anderen Ländern beobachten können, und ich würde sagen, ich spreche mich ab mit meinen Kollegen, dann würde ich garantiert nicht sagen, lass uns doch die Preise 20 Mal am Tag ändern, ja, weil dann wird es ja total mühsam, das Kartell zu überwachen. Ja, dann würde ich sagen, lass mal 2 Wochen die Preise nicht mehr ändern. Ja, dann haben wir also unsere Ruhe. So haben Tankstellenkartelle funktioniert in der Vergangenheit. Ja, und das macht auch aus Sicht der Mineralölfirmen irgendwie gar keinen Sinn, Kartelle auf Tankstellenebene zu organisieren. Wir haben 15.000 Tankstellen. Aber wir haben nur 11 Raffinerien. Ja, also wenn ich ein Kartell versuchen würde zu organisieren als Teilnehmer der Mineralwirtschaft, würde ich sagen, das macht viel mehr Sinn, wir machen das bei den Raffinerien. Wenn wir da den Preis hochjagen, dann ist er bei der Tankstelle automatisch hoch, dann sollen die an der Tankstelle machen, was sie wollen, weil dann verdienen wir das Geld bei den Raffinerien. Da macht das Bundeskartellamt ja auch gerade eine Sektoruntersuchung und da hat man natürlich schon erheblich viel mehr.
Ja, klar, wobei natürlich haben wir die Kapazitäten reduziert haben. Wir haben die Kapazitäten reduziert und haben Raffineriekapazitäten nach Osteuropa verlagert, Richtung Ukraine und Russland. Jetzt gibt's die nicht mehr. Also ist schon klar. Also gut, Sie sagen im Prinzip.
Da gibt's viele Gründe, aber von daher, ich weiß, dass die Leute das nervt, dass die Tankstellenpreise sich so häufig ändern. Und man sagte, irgendwie, der ändert sich dauernd und ja, wie kann das denn sein? Aber das
ist eigentlich ein Zeichen von Wettbewerb.
Ja, wenn ich sage, da gibt's immer, die versuchen ja, sozusagen über die Preise hochzusetzen, machen sie auch, typischerweise abends, weil abends sind viel weniger Marktteilnehmer, die ganzen freien Tankstellen sind zu, dann setzen die Markttankstellen die Preise hoch. Ja, aber morgens kommen dann wieder diese ganzen freien Tankstellen und fangen wieder an den Preisen rumzusägen, sag ich mal so, ja, dann verfällt der Preis wieder. Ja, und das ist eben ein Zeichen für Wettbewerb, weil das sieht man sehr schön, ja, sobald die freien Tankstellen und die Supermarkttankstellen und diese Autowäscheln ihre Läden aufmachen, dann bröckelt der Preis wieder runter. Ja, und die Markttankstellen hätten die gerne hoch, ja, aber das klaffen sie erst abends um 9, wenn die eigentlich wieder ihren Laden zugemacht haben. Ja.
Herr Hockab, es gibt ja trotzdem ja Bemühungen in der Politik zu modernisieren, das ja, Wettbewerbsrecht letztlich. Ich glaube, Herr Habecks Ministerium hat gerade eine Initiative gestartet. Wie sehen Sie das denn? Ich meine, gibt es Handlungsbedarf und entspricht das, was die Politik möchte, dem Handlungsbedarf? Oder macht die Politik eigentlich wieder mal irgendetwas, was eigentlich vielleicht andere politische Ziele verfolgt, als den Wettbewerb zu fördern?
Also wir hatten jetzt eine ganze Reihe von Novellen und ich würde sagen, die letzten Novellen dienten schon auch in erheblichem Maße das Kartellrecht zu verbessern, in dem Sinne, dass man gesagt hat, insbesondere in diesen Verfahren gegen digitale Unternehmen, also die ganze Internetwirtschaft, war das zu langsam. Wir müssen das Kartellrecht beschleunigen. Da war Deutschland witzigerweise, was wir ja fast nirgendwo sonst im Bereich der Digitalisierung sind, aber da waren wir wenigstens Vorreiter. Und haben mit als erstes sozusagen das Kartellrecht novelliert, haben gesagt, das dauert zu lange. Ja, wir müssen schneller werden. Das war sinnvoll. Das war aber auch schon von Altmaier tatsächlich angestoßen. Das war jetzt gar nicht alles Robert Habeck. Die letzte Novelle, würde ich sagen, ist in einem erheblichen Teil auch ganz sinnvoll, weil man gesagt hat, wir müssen im Extremfall auch die Möglichkeit einer Entflechtung schaffen. Ja, wirklich im Extremfall. Das ist ja eine alte Idee eigentlich gewesen von Rainer Brüderle.
Also das heißt, in den USA war es möglich, aber in Deutschland bis jetzt nicht.
In Deutschland war das so gut wie unmöglich, würde ich sagen. Jetzt, die Hürden sind immer noch hoch. Ja, das Kartellamt kann jetzt nicht so durch die Gegend laufen und sagen, hier und da rechts und links, jetzt reißen wir mal alles auseinander. Muss schon noch ein paar Hürden überspringen und muss gut begründet und verhältnismäßig sein und so weiter. Ja, aber das ist auch noch ganz sinnvoll, dass was jetzt ansteht, die nächste Kartellrechtsnovelle, die jetzt so langsam anläuft, ist das Thema Nachhaltigkeit dazu integrieren. Da habe ich viel größere Skepsis, muss ich sagen, weil da fängt man jetzt an, plötzlich andere Ziele ins Kartellrecht reinzuschreiben. Ja, wo wir eigentlich ganz andere Instrumente haben. Also Nachhaltigkeit ist wichtig. Ja, ich bin durchaus überzeugt davon, dass gerade das Thema Ökologie wichtig ist und deswegen muss da politisch was getan werden. Und da hat man dann Instrumente wie einen CO2-Preis etwa, um da was zu machen. Ja, und da würde ich sagen, da brauchen wir jetzt nicht obendrein noch das Kartellrecht.
Ja, kannst du mal ein Beispiel geben, wie soll das Kartellrecht helfen bei der Nachhaltigkeit?
Also es gibt drei Aspekte, dass man sagt, sollten wir nicht bestimmte Fusionen untersagen, auch wenn die gar nicht wettbewerbsschädlich sind, weil wir irgendwie glauben, das wäre schlecht für die Nachhaltigkeit. Ja, etwa in dem Zusammenschluss Bayer-Monsanto, die größten Skeptiker dieser Fusion waren nicht so sehr Wettbewerbsforscher oder Kartellrechtler, die Bedenken hatten, dass der Wettbewerb gestört wird, sondern eher irgendwelche NGOs, die Sorgen um Ökologie und Nachhaltigkeit hatten, haben gesagt, können wir die nicht einfach untersagen, auch wenn der Wettbewerb gar nicht gestört wird auf diesen Märkten. Ja, kann man sich überlegen. Mein Aspekt wäre ja, wenn wir glauben, wir müssen sozusagen für Nachhaltigkeit andere Instrumente der Umweltpolitik, Regulierung, was auch immer nutzen, ja, um die zu verfolgen. Es gibt jetzt auch die zweite, sozusagen, das wird in Teilen der Industrie betrieben, dass sie sagen, dürfen wir nicht Kartelle bilden, wenn die der Nachhaltigkeit dienen? Ja, auch wenn die dem Verbraucher
schaden. Ja, sehr gut, für den guten Zweck, für den guten Zweck. Ja klar, das ist natürlich super. Wir schützen den Verbraucher, indem wir ein Kartell bilden.
Genau, das ist jetzt eine Riesendiskussion. Wir schützen den Verbraucher oder gar nicht den Verbraucher, zum Teil auch die Tiere oder sowas. Dass er sagt, ja, wir wollen das Tierwohl befördern. Ja, wenn wir natürlich die Eier teurer machen, dann können wir die nicht verkaufen. Also müssen alle die Eier teurer machen. Ja, also möchten wir Kartell bilden, damit es den Hühnern besser geht. Auch wenn der Verbraucher mehr für die Eier bezahlt. Ja, und da bin ich sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, weil das angeht. Ich würde sagen, mir tun die Hühner natürlich auch leid, aber wenn wir glauben, sozusagen den Hühnern muss es besser gehen, dann müssen wir halt eine Regulierung machen, dass man weniger Hühner im Stall halten darf oder sowas. Dafür brauchen wir jetzt nicht ein Kartell. Ja, das soll die Politik bitte entscheiden. Das kommt mir auch irgendwie komisch vor, in der Demokratie das zu legitimieren, dass Unternehmen jetzt darüber entscheiden, sozusagen, wie gut das den Hühnern gehen soll. Wenn ein Unternehmen sagt, unseren Hühnern geht es besonders gut, wir glauben, wir haben Wettbewerbsvorteil durch, dann würde ich sagen, bitte, dann macht das. Ja, dann macht das, dann verkauft die Eier. Und es gibt ja auch erfolgreiche Modelle. Ja, diese ganzen Demeter-Produkte, ja, würde man sagen, die garantieren ja alles Mögliche und die Leute kaufen das. Ja, weil die glauben, sie haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Aber dafür brauchen die kein Kartell. Dafür müssen sie sich nicht mit den Rest der Fleisch- und Eier- und Milchproduzenten kartellieren. Aber das sozusagen wird jetzt so, ja, von der Industrie getrieben und natürlich stößt das auf gewisse Sympathien durchaus bei den Teilen der Politik. Sie sagen, na gut, wenn die Kartelle für einen guten Zweck sind, dann lassen wir sie zu. Ja, ich habe da große Skepsis, dass das flächendeckend so gut ist. In Einzelfällen mag das mal der Fall sein, aber man sollte da sehr, sehr zurückhaltend sein. Aus meiner Sicht, in den USA sehen wir noch eine weitere Beobachtung. Da sagt man, sollen wir nicht auch noch arbeitsmarktrechtliche Belange mit berücksichtigen? Ja, dass man sagt, wenn wir jetzt was besonders Gutes für die Arbeitnehmer tun, dann dürfen wir auch noch ein Kartell bilden. Ja, oder dann wird eine Fusion untersagt und man sagt, naja, führt das sonst zu einer Ausbeutung der Arbeitnehmer? Also da versucht man jetzt alles Mögliche ins Kartellrecht reinzunehmen. Und da gilt dann doch die alte Logik aus der Ökonomie, wenn man mehrere Ziele hat, brauchen wir mehrere Instrumente. Ja, wir sollten jetzt nicht das Kartellrecht aufladen und sagen, wir versuchen jetzt alles Mögliche mit dem Kartellrecht zu erreichen, weil dann wird das auch beliebig. Dann herrscht letztendlich Willkür, weil irgendwas erreicht man ja immer mit einer Maßnahme. Und dann ist das auch fürs Kartellamt sehr gefährlich, weil das dann irgendwann auch den guten Ruf des Kartellamts gefährdet, wenn man eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann, wie die entschieden haben.
Herr Hockham, zum Abschluss eine neugierige Frage, weil Sie sind ja nun, Sie gehen ja in Berlin bei der Politik ein und aus. Ich meine, Sie waren Monopolkommission, Sie gehen im Rat, Sie sind in den Bundestag eingeladen und so weiter. jetzt mal so unter uns, jetzt hat man keiner richtig zu. Folgen die Ihnen intellektuell überhaupt? Ich meine, jetzt mal, wenn Sie die Politik erleben, wenn Sie sehen, Sie arbeiten mit Bundestagsabgeordneten an, ich will gar nicht auf bestimmte Parteien aus. Ist das überhaupt so, oder haben die alle sozusagen so eine vorgefertigte Agenda ihrer politischen Vorstellungen und Sie greifen sich eklektisch das raus, was Sie hören wollen? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mal eine Anhörung gehört, da ging es um, ich weiß nicht, was es war, also es war noch bevor der Bundestag, es war noch die alte Regierung. Und da war halt für die Grünen war Herr Greichen der Experte und für die AfD war der Herr Otte der Experte und was weiß ich. Und da haben alle immer nur, und dann haben die Grünen gemeint, ja, der Greichen, das war das einst richtig und so weiter. Wie ist es da überhaupt, die Offenheit und die Fähigkeit, solchen Rat anzunehmen?
Das ist ein, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten, glaube ich. Je öffentlicher das wird, desto weniger sozusagen ist tatsächlich das Interesse an dem Inhalten da, sozusagen, das genau wie Sie sagen, wenn so eine öffentliche Annäherung ist, dann werden häufig Leute gesucht, die die Position bestärken. Insbesondere, wenn es ein politisch sensibles Thema ist. Ja, wenn es dann zum Teil um technische Fragen geht, also zum Teil im Kartellrecht geht es um relativ technische Dinge, würde ich sagen, dann ist das anders. Ja, dann schreibt vielleicht bestenfalls noch die FAZ dazu einen Einspalter auch zu so einer Anhörung. Da ist dann schon das Interesse an der Politik viel größer. Aber es kommt auch häufig vor, dass durchaus, nicht bei allen, aber es gibt doch, ich würde sagen, in fast allen Fraktionen doch auch Leute, die wirklich an den Inhalten sehr interessiert sind. Ja, und die sagen dann gar nicht unbedingt, wir laden sie zur öffentlichen Veranstaltung ein, sondern die rufen dann und sagen, was kann man da machen in der Situation? Haben sie nicht irgendwelche Ideen? Und dann hat man vielleicht Ideen und dann darf man natürlich nicht enttäuscht sein, wenn sie sagen, gut, das aus irgendwelchen anderen politischen Gründen kriege ich das doch nicht durchgesetzt oder so. Aber das ist schon vorhanden. Ja. Und die Kompetenz ist sehr heterogen. Manche sind wirklich sehr versiert, stecken tief drin in den Themen, haben hohes Wissen, sind richtig gut, würde ich sagen. Bei anderen ist es so, dass man auch verzweifelt und sagt, verstehen die das denn jetzt einfach nicht? Ja, muss man sagen, aber das ist ja auch ein Spiegelbild vielleicht der deutschen Bevölkerung, ja. So soll es vielleicht auch sein.
Das soll es ja auch sein. Man soll nicht frustriert sein und ich meine, was die Bevölkerung betrifft, versuchen ja Sie in Ihrem Podcast, ich in meinem Podcast, viele andere versuchen einen kleinen Beitrag zur breiteren Aufklärung zu leisten. Also Herr Hockamp, auf jeden Fall, ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich würde mich freuen, wenn wir das mal vertiefen. Es wird bestimmt noch genug Kartellfälle geben und Monopolkommissionsfälle in den kommenden Jahren geben, wo ich vielleicht mal fragen werde, ob Sie bereit sind, mir das zu erklären. Heute sozusagen als Grundaufschlag, um mal zu verstehen, um was geht es eigentlich, was spricht dafür, eben als Staat zu regulieren, wie reguliert man, das zu diskutieren, war wirklich super. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Düsseldorf.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Das war eine große Freude und hat richtig Spaß gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Professor Hockamp, in dem deutlich wurde, wie wichtig der Wettbewerb ist und welche wichtige Rolle auch hier das Bundeskartellamt spielt. Fassen wir zusammen. So wie das Internet 1998 die Innovation vorangetrieben hat und Personal Computer den frühen Erfolg von Microsoft vorangetrieben haben, so dürfte künstliche Intelligenz die nächste zerstörerische Kraft sein, die zu neuen Märkten und zu neuen Erfolgen von Unternehmen führt. Deshalb ist es so wichtig, dass die neuen Unternehmen, die Herausforderer von Google, Meta, Apple und Amazon, dass diese neuen Herausforderer eine Chance haben, im Wettbewerb zu bestehen. Und dafür brauchen wir eben ein scharfes Wettbewerbsrecht. Peter Thiel hat recht, es ist gut, wenn man Monopolstatus erzielt über eigene Leistung. Doch sobald dieser Status erreicht ist, ist es an der Zeit, die Flügel zu stutzen, um Platz zu machen für neue Wettbewerber, damit die schumpetersche, schöpferische Zerstörung tatsächlich stattfinden kann. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.